Morgen.
Moin.
Auch schon wach, wie schön.
Ach, ja, wach ist relativ.
War ja lange Pause jetzt hier.
Ja, ja. Wie geht das noch? In das hier spreche ich, oder?
Ja, ja, sprech mal rein.
Hallo.
Hallo, guten Morgen. Nein, guten herzlich Tag. Willkommen. Ja, herzlich willkommen. So ging das, naja. Ja, wir sind ein bisschen eingerostet. Willkommen zu den Chaos.
Ich bin schon älter geworden.
Ja, du bist älter geworden.
Ich bin älter geworden in der Zwischenzeit. Unfassbar. Herzlich willkommen zu den Chaosbären.
Guten Morgen. Mit dem Robert.
Mit dem Björn.
Oh, es klingelt. Ja. Wer bist du denn?
Hallo, ich bin Milli, das gelbe Miepel.
Ja, komm erstmal rein. Komm. Ja, setz dich. Alles klar. Du siehst komisch aus. Du bist ein Miepel.
Soll ich noch von der Brettspielerunde grüßen?
Ja, schöne Grüße an die Brettspielerunde zurück.
Ja, was ist hier los? Schöne Grüße. Warum mache ich jetzt auch schöne Grüße? Das ist dein Job.
Grüßen? Pinken und grüßen, okay. Ja, schieß los.
Ich bin auf der Reise, um ein paar Fragen zu klären. Ich reise von Runde zu Runde. Ich hoffe, ihr könnt mir auch ein bisschen weiterhelfen.
Na gut, leg mal los.
Also als erstes würde ich gerne wissen, welche drei Spieleklassiker in keinem Haushalt fehlen dürfen.
Schwierige Frage. Ab wann ist denn ein Klassiker ein Klassiker?
Ja, gute Frage. Und wie viele Klassiker hat man überhaupt, wenn die Klassiker sind? Also bei Klassiker denke ich so an meine Kindheit.
Spiele aus deiner Kindheit?
Ja, so aus meiner spielerischen Sozialisation sozusagen. Was weiß ich. Cluedo, Scotland Yard, Racco, Hase und Igel, so ein Gedöns.
Racco, aber was? Kenne ich gar nicht.
Racco.
Kenne ich nicht.
Er kennt, glaube ich, keiner. Ist auch nicht so wichtig. Sind jetzt vielleicht auch nicht die Spiele, die ich, wo ich sagen würde, muss man haben zu Hause. Also, aus meiner spielerischen, kindheitlichen Sozialisation sage ich, man muss Catan haben.
Okay,
aber... Twist. Ich habe selber nicht.
Stimmt, aber bei mir steht's und ich habe sogar dreimal mittlerweile.
Egal. Bei mir ist das Problem, ich würde es mir kaufen, ich will aber die Holzversion und nicht diese neue Plastikversion.
Ja, stimmt. Ich habe zweimal die Holzversion. und einmal die Plastikversion. Und aber mit der Städte- und Rittererweiterung. Ich würde es kaum noch ohne spielen. Es sei denn, wenn man wirklich ein knappes Spiel haben will. Weil die Städte- und Rittererweiterung machen das Spiel wirklich ein bisschen interessanter noch.
Es und ist Seefahrer.
Ja, die Seefahrer braucht man nicht unbedingt.
Aber sie sind toll.
Nein.
In meiner Erinnerung.
Es gibt da sogar jetzt eine relativ frische Erweiterung, die sogar gut sein soll, weil die Seefahrer in gut.
Okay. Weil
die Seefahrer waren ja früher einfach nur Straßen auf dem Wasser.
Waren Schiffe.
Ja, und entdecken und Plättchen legen, ja. Aber das Spannende waren die Städte und Ritter, die haben die Mechaniken erweitert und umgeworfen teilweise.
Ja. Okay. Ich bin dran. Das ist eins meiner drei Spiele. Und dann würde ich Klassiker weiterfassen, weil dann habe ich zwar so ein paar, aber ich habe nicht viele von früher und dann muss ich halt eher so in die Richtung denken, die Spiele, die ich wirklich mag, und dann würde ich mal so sagen, das dürfte ja auch nicht mehr so ewig jung sein, aber halt auch noch nicht ganz so alt, Galaxy Trucker.
Sehr gute Wahl.
Weil ich das einfach fantastisch finde.
Es ist auch super.
Und dann würde ich noch einen ganz modernen Klassiker nehmen, weil der bei mir immer funktioniert hat irgendwie und man ja auch was für die größere Runde braucht, und dann sage ich Codenames.
Das ist auch super. Das sind jetzt schon zwei Vlada-Titel.
Das stimmt. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Vlada generiert Klassiker.
Ja, Vlada. Unglaublich. Vlada ist großartig und relativ rücksichtslos, wenn man dann die härteren Spiele von ihm spielt. Wie zum Beispiel das wunderschöne Dungeon, wie heißt das? Was bei dir steht,
wüsstest,
immer
ne?
noch nicht. Dungeon Lords.
Ja.
Das haben wir dir geschenkt und du hast es noch nicht gespielt.
Ja, somit ist es kein Klassiker, zumindest nicht für mich. Was sind denn deine drei Klassiker, Björn?
Das ist doch ganz einfach. Also, da du ja schon Catan genannt hast, nenne ich das nicht. Sondern ich nenne das Stone Age, weil das ist ein seichtes Arbeitersetzspiel, was aber Arbeitersetzspiele toll macht. Stone Age würde ich als Klassiker nehmen, den man durchaus noch, weil er ist auch schön gestaltet und was für zwischendurch, doch ein Klassiker, den ich empfehlen würde zu haben. Dann würde ich sagen Zug um Zug, Europa, weil Europa liegt uns näher, uns Europäern, als der normale Zugumzug in Amerika spielen. Und es hat zwei andere taktische Kniffe, die noch ein bisschen tiefer gehen. Aber ich meine, die Mechanik ist einfach gut. Und es ist flott gespielt und man hat taktische Entscheidungen. Das mag ich. Und ja, ich würde dann sagen, als dritten...
Tu es.
Ja, Carcassonne.
Sag Monopoly.
Carcassonne, nein, Monopoly. Pff, Monopoly. Carcassonne. Man muss nicht alle Erweiterungen haben, aber so eine Partie Carcassonne als Klassiker finde ich doch durchaus angesagt. Und in ein paar Jahren dann bestimmt Gloomhaven. Nein. Ja, das sind, glaube ich, dann meine drei Klassiker. 1, 2, 3. Ja, 3. Waren 3, oder? Stone Age, Zug um Zug und Carcassonne.
Ja. Catan, Galaxy Trucker, Codenames.
Wohin würdet ihr gerne noch reisen? Habt ihr noch irgendwelche speziellen Ziele auf eurer Wunschliste?
Ah, wohin ich reisen möchte? Die Frage ist falsch formuliert. Die Frage muss eigentlich lauten, wie möchte ich reisen? Weil ich habe so ein, das muss ich dir jetzt hier öffnen, ich habe so einen Wunsch. Ich würde ja super gerne irgendwann mal in ein paar Jahren mit dir in einem Wohnmobil durch Deutschland fahren und eine Spieletour machen und zu allen möglichen Leuten, die ich mittlerweile auf Twitter kenne, zu Besuch fahren und dort Brettspiele spielen. Wäre das nix?
Meinst du mich jetzt?
Ja, ich meine dich jetzt.
Oder meinst du Millie?
Nein, nicht Millie. Okay.
Weiß ich nicht. Warum muss ich damit? Das sind doch deine Leute.
Na, okay. Alleine fahren möchte ich nicht.
Ah, Lehrer haben so viele Ferien, das kann ich nicht mitgehen. Ja. Ein paar Jahren. Wohnmobil. Was? Junge, Junge. Okay. Überlegen wir dann mal. Vielleicht. Das Spielmobil und Tour.
Das Chaosbärenmobil.
Spielmobil. Das Chaosbären-Spielmobil.
Wieso Spielmobil? Nein.
Chaos-Spielbärenmobil. Mobil. Oh
Gott.
Millie, bist du noch da?
Ja, aber Frage, wohin möchtest du noch reisen?
Ach, ich? Da gibt's natürlich viele Orte. Ja, ich will eigentlich viel reisen. Ich glaube, ich würde tatsächlich ganz ziemlich gerne mal... Es gibt zwei Sachen, wo ich tatsächlich mal hin will. Das eine habe ich schon mal verpasst, das wäre Island. Da habe ich echt Bock zu. Einfach mal so irgendwie 2, 3 Wochen so eine Rundtour oder sowas. Und das andere ist, und das müsste man dann wahrscheinlich aber länger machen, damit sich das lohnt, allein schon wegen der Fliegerei, Australien. Mal die andere Seite der Welt begutachten.
In Kanada warst du schon, ne?
Nee, auch noch nicht. Ah. Ja, okay, muss auch noch dazu.
kann man vielleicht mit der GenCon verbinden?
Ja, aber die ist ja in USA.
Ja.
Tatsächlich überlege ich, aber aktuell ist das die GenCon oder die andere? Ich überlege tatsächlich nächstes Jahr zur Origins zu fliegen.
Oh, okay.
Weil da ja White Wizard jetzt irgendwie der Co-Aussteller ist oder so. Und ganz viele tolle Preise und Turniere macht und so.
Star Rams, ja.
Ja, unter anderem. Hero Rams.
Oh, Hero Rams. Ja.
Ich glaube, jeder, der da jetzt hingeht, kriegt, wie heißt das andere Spiel von denen?
Epic?
Ja, Epic. Kriegt irgendwie ein Epic geschenkt. Ist auch total absurd. Ja,
die haben sich selber mit den Hero Rams, glaube ich, das Epic, das Wasser abgegraben. Ja, Island ist tatsächlich auch noch ein Traum und Kanada. Ja, doch.
Kanada muss eigentlich auch mal sein.
Aber muss ja nicht mit dir sein. Vielleicht mit jemandem Nettem. Wenn du nicht mit dem Wohnmobil willst.
Ja gut, mit dem Wohnmobil nach Kanada zu fahren, ist ein bisschen schwierig. Island auch. Australien auch. Sorry, wir brauchen ein U-Boot.
U-Boot. Du bist ein bisschen abgedreht.
Okay. Lassen wir so stehen. Sprechen wir wieder mit dem Meeple.
Seid ihr gute Verlierer und wie viel Ehrgeiz dürfen gute Spieler haben?
Ja, das Problem ist, ich habe gar nicht so viel Erfahrung mit Verlieren und deswegen... Oh. Deswegen frage ich lieber mal, der damit Erfahrung hat. Robert, bist du ein guter Verlierer?
Ich habe viel Erfahrung damit, wie du verlierst und dass du ein schlechter Verlierer bist.
Ich bin kein Schlechter.
Und das fängt nicht mal an, also nur wenn es den an... Nein, es fängt ja schon an, wenn du den Eindruck hast, dass du eine Regel nicht richtig erklärt bekommst. Dann fängt das ja schon an.
Partie letztens.
Unter anderem.
Mit dem U-Boot.
Ja, auch richtig.
Ja, wenn ich Regeln erkläre, musst du leidensfähig sein. Das ist wohl richtig.
Das auch. Und wenn du Englisch vorliest auch. Aber das hat, tut da gerade nichts zur Sache. Also
schön, dass du es trotzdem erwähnst.
Ich mache jetzt hier mal weiter, sonst kommen wir ja zu nichts. Ich glaube, ein durchschnittlich guter Verlierer. Ich habe mich, glaube ich, gebessert. Aber ich habe auch so meine Momente, wenn ich mich irgendwie übervorteilt fühle durch irgendwas, dann kann ich auch schon mal ein bisschen rumgreifen. Aber es ist immer Spiel und das kommt dann zu dem Ehrgeiz. Ich sag dann hinterher, kann ich auch immer sagen, ja, okay, war ein Spiel, ist jetzt passiert. Also da mache ich mir keine Feindschaften oder so mit. Damit versaue ich mir nicht den Spaß an der Sache, nur den anderen. Manchmal vielleicht. Nee, also das ist für mich die oberste Maxime beim Spielen. Das ist so, ja, ist so befreundete Tennisspieler von mir, diese Doppelspieler, die sagen immer vergeben und vergessen, V&V. Und das muss man sich da auch mit rein tun.
Ja, normalerweise, also so im Grunde, versuche ich die Regel zu beherzigen, dass ich gucken will, dass jeder Spaß hat am Tisch. Und das ist mir meistens wichtiger als gewinnen oder verlieren. Aber beim letzten Mal bei diesem U-Boot-Spiel Pocket Subs.
Ja.
Da war halt eine Regel, die war halt nicht so direkt erklärt und auf einmal hat die jemand trotzdem gemacht und das war ein bisschen komisch. Naja.
Ja, aber, siehst du mal, wie das ist.
Ja, da habe ich ein bisschen gemosert, aber ansonsten, ich glaube, das
kann also, ja.
Oder also oder würdest du sagen, ich bin generell ein schlechter Verlierer? Du hast jetzt die Möglichkeit dazu.
Weiß ich nicht. Mit dir spiele ich immer so viel kooperativ, da verlieren wir ja nie.
Ja. Ich verliere ja auch sonst nicht. Das ist ja gerade das, was ich. Nein, natürlich.
Und ich finde, also zum Ehrgeiz vielleicht noch, ich finde schon, dass ein guter Spieler, man muss schon Ehrgeiz haben, finde ich. Also mir macht es jetzt nicht so Spaß, gegen Leute zu spielen, die das überhaupt nicht haben und die dann immer so, naja, okay, dann so, ja, okay, habe ich falsch gemacht, ist egal, gewinne ich halt nicht. Aber das macht mir auch keinen Spaß. Ich will schon, dass jeder irgendwie, also wenn es jetzt so ein konfrontatives Spiel ist, dass jeder Bock drauf hat zu gewinnen und dass er das auch machen will, aber es darf halt, wie gesagt, hinterher nicht ausarten.
Das ist auch, das ist ein gutes Beispiel auf Star Rams, oder? Wenn wir das gegeneinander spielen, da sind wir ja auch relativ kompetitiv. Wir versuchen beide zu gewinnen und gut.
Ja, und ich tue es.
Nicht immer, ne?
Ja,
okay. Aber da habe ich auch keine, es ist auch kurz, ne? Wenn das Spiel halt kurz ist und man es schnell spielen kann, dann ist es ja nicht so schlimm, wenn man es dann einmal verliert.
Ja, dann kannst du direkt das nächste Spiel, also das ist ja bei mir mit den ganzen Partien, da gibt es dann schon Partien, wo du echt wirklich genervt bist, aber es geht auch relativ zügig wieder vorbei.
Ja, bei so einem großen Spiel ist das natürlich, wobei so ein Twilight Imperium muss ich nicht gewinnen. Da habe ich ja lieber tatsächlich Story und sowas. Also so ein ganz langes Spiel, wenn es halt wirklich gut ist. Ja.
Und deshalb spiele ich es nicht mit dir, weil du da keinen Ehrgeiz hast.
Ich habe da sehr wohl Ehrgeiz, aber...
aber ich muss ja nicht gewinnen, hast du gesagt.
Ja, es ist... Die Geschichte zählt.
Ja.
Und die Mitspieler.
Was macht euch am meisten Spaß am Podcasten? Und... Was nervt euch am meisten?
Am meisten Spaß macht mir eindeutig, dass der Robert mit mir redet. Denn der ist sonst immer, der redet nicht. Er redet überhaupt nicht. Aber jetzt hier redet er wie ein Wasserfall. Das ist erstaunlich.
Am meisten nervt mich am Podcasten, dass ich mit dem Björn reden muss. Ansonsten ist das toll. Nein, ich habe einfach Spaß daran, in dieses Mikrofon zu quatschen und hier ein bisschen rumzuspaßen und ja, finde ich cool. Ich meine, ich mache die ganzen nervigen Sachen nicht, wie den Schnitt und so, deshalb ist das relativ entspannt. Da nervt er nur, dass der Björner manchmal ein bisschen langsam ist, aber gut.
Ja,
ich mache es nicht, da darf ich mich dann auch nicht so richtig beschweren, von daher passt schon.
Was mich am meisten nervt, ist der Schnitt. Und ansonsten lernt man halt super lustig mit den Leuten zu schäkern. Mit dem Robert hier eine gewisse Dynamik aufzubauen und ja, gibt ja noch den anderen Podcast, der ist auch ganz lustig. Es ist die Interaktion, glaube ich, das macht ja wirklich auch dann Spaß, dann darüber zu reden, dass man was schafft, worüber man reden kann und dass man dann wieder sich so gegenseitig neckt, auch die anderen Podcasts. Ich möchte hier keine Namen nennen.
Verdammte Faker.
Faker? Was meinst du? Meinst du sowas wie...
Nix. Die haben das schon verstanden.
Meinst du... Meinst du sowas wie irgendeinen gefakten Leserbrief?
Ja, zum Beispiel.
Ah, okay. Ja, keine Ahnung. Sowas machen wir ja nicht.
Nee,
wir haben ja nicht. Unseren Stolz, ne?
Ja.
Okay.
Traurig.
Wenn ihr euch für ein Spiel entscheiden müsstet, welches würdet ihr behalten?
Okay, wenn ich nur ein einziges Spiel behalten dürfte. Was heißt denn das? Ein Brand? Und alles geht kaputt und eins von meinen Spielen darf ich nur behalten? Oder? Es wäre auf jeden Fall was Großes, oder? Also was Dickes, was ich dann öfters spielen könnte. Ich glaube, es wäre aber nicht Gloomhaven, weil wenn ich nur ein Spiel behalten dürfte von all meinen Spielen, dann würde ich wahrscheinlich Kingdom Death Monster nehmen. Einfach, weil es auch ein Kunstwerk ist. Von all meinen Spielen ist Kingdom Death Monster das, was am ehesten als Gesamtkunstwerk zu sehen ist. Und deswegen, wenn ich nur ein Spiel behalten dürfte, wäre das von meinen Kingdom Death Monster. Außerdem ist es auch lang und hat Kampagne und so. Also man kann es oft spielen.
Das ist mega schwer gerade. Alles in meinem Kopf schreit Star Realms, aber eigentlich will ich es nicht nennen. Aber ich überlege, Moment, ich muss mal in mein Regal gucken. Ein Spiel. Man braucht ja auch Mitspieler. Die Frage nach den Gründen ist nicht schlecht. Tja, vielleicht Imperial Assault mit allen Erweiterungen und einem Pinsel und Farbe. Und da habe ich ja ewig was zu tun.
Ja, Kingdom Death Monster sei ja ähnlich. Aber das kann man auch solo spielen. Gut, Imperial Assault mit der App auch.
Ja, das wäre ein kürzeres Vergnügen. Ja, aber das ist ja nicht gesagt, dass ich das solo spielen muss.
Ah, stimmt, du hast das durchgespielt, ne? Und das war dir zu kurz?
Was? Nee, die eine Kampagne habe ich durchgespielt, die andere noch nicht, weil ich dafür die passende Erweiterung nicht habe, aber kommt irgendwann noch.
Haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, dass du das durchgespielt hast?
Ich bin mir nicht ganz sicher.
Naja.
Egal.
Nach welchen Kriterien sortiert ihr eure Spiele?
Kriterien. Wo gerade Platz ist, stelle ich die hin. Du kennst meinen Raum. Ja, du kennst meinen Raum.
Sortiert ist da schon übertrieben.
Ja, so grob, ne? Aber das ändert sich auch gerade. Ich brauche wahrscheinlich mehr Regale oder überhaupt Regale oder so. Das ist tatsächlich ein riesiges Chaos gerade. Vielleicht kriege ich das im nächsten Jahr mal sortiert. Also ich weiß, wo alles steht, weil Genie über Chaos kennt man ja, aber nö. Gerade nicht.
Genie verblasst.
Nein. Das Genie beherrscht das Chaos.
Also bei mir ist es ja so.
Du willst mich falsch verstehen.
Ich beherrsche das Chaos. Ich bin ein Genie. Ich habe das mal irgendwann angefangen, da habe ich so ein bisschen thematisch sortiert, so Space-Spiele und Fantasy-Spiele.
Sportspiele.
Ja, die hatte ich da ja noch nicht so viel und irgendwie Dungeon-Spiele, aber das kannst du ja alles vergessen. Dann habe ich irgendwie alles von Pegasus zusammengestellt, weil das gut nebeneinander passt und jetzt habe ich ein neues Regal, da habe ich einfach alles reingestellt, was neu ist und...
Neues Regal, ich stelle rein, was neu ist.
Ja, und dann sortiere ich immer so ein bisschen nach Größe, aber so richtig sortiert ist das alles nicht. Ist auch egal, Hauptsache ich weiß, wo was steht.
Oh, warte, ich habe eine Ecke, wo ungespielte Sachen sind.
Das habe ich nicht.
Oder unausgepackte Sachen.
Das habe ich auch nicht.
Okay. Peinliche Frage.
Bisschen.
Wovon hättet ihr gerne mehr und wovon weniger?
Ja, da gibt's nur eine richtige Antwort. Zeit. Wovon hätte ich gerne mehr? Zeit, auf jeden Fall Zeit. Und nette Mitspieler. Nein, ich habe eigentlich genug nette Mitspieler. Aber die sind nicht immer am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Wovon hätte ich gerne weniger? Boah, Geldmangel für neue Spiele? Platzmangel? Das ist nur positiv negativ formulierte positive Sachen. Ja. Und du?
Zeit ist gut. Ja, Zeit ist gut. Ich glaube, ich hätte manchmal gerne mehr Motivation für Dinge, die ich eigentlich machen will. Sowas halt. Weniger alles. Manchmal hätte ich gerne weniger von allem. Ein schlankeres Leben.
Ein schlankeres Leben.
Ein entmüllteres Leben.
So nein, würde ich
manchmal möchte ich einfach nur, stell ich mir vor, ich habe nur einen Laptop.
Und Star Rams.
Ja, vielleicht auch nicht. Brauche ich gar nicht. Habe ich auf dem Laptop. Und ziehe durch die Welt. Keine Ahnung.
In einem Wohnmobil so. Vielleicht?
Ja, vielleicht in einem Wohnmobil.
Okay. Dann bedanke ich mich bei euch und vielleicht sehen wir uns ja auf unserer Reise mal wieder.
Ja, schön, dass du hier warst. Mach's gut. Wir schicken dich jetzt bald weiter. Mal sehen, wohin, ne?
Mach's ja, gut. Wohin? Was hätten wir denn für eine Idee?
Oh, das schreiben wir dann unten rein. In die Kommentare.
Okay, wir überlegen uns was.
Ich habe da schon was im Blick, aber wir fragen da mal an vorher. Oder haben bereits gefragt. Zeitparadoxa. Paradoxie? Paradoxen?
Paradoxä?
Tschüss!
Und tschüss, Milli. Gute Nacht.
Tschüss.
Okay.
Das war seltsam.
Das war...
aber nett.
Eingeschränkt weird.
Ja. Schöne Grüße an Simone von Simone spielt.
Ja, schöne Grüße. Alles Liebe. Ich muss aufhören mit den Grüßen. Das ist dein Job.
Ich grüße?
Du bist okay. Der Grüß August.
Der grüßt August.
So. Was ist hier eigentlich los?
Kommt
man aus der halben Winterpause und weiß nicht mehr, was Sache ist. Und dann kommt da ein sprechender Miepel. Hast du sowas schon erlebt?
Nee, noch nicht.
Ist da drüber ein Spiel?
Über sprechende Meeples.
Ja.
Ist nicht diese Tiny Big Adventure, nee, Tiny Quest, Epic.
Tiny Epic Quest.
Diese mit den kleinen Meeples, wo man sowas Sachen anstecken nicht. Kann. Ja, aber da kann man immerhin Sachen anstecken.
Item Meeples. Ja, kann man, aber sprechende Meeple. Was es nicht alles gibt auf dieser Welt. So, zurück zum ursprünglich geplanten Podcast-Verlauf. Hallo Björn.
Hallo Robert.
Was machen wir denn jetzt?
Wir reden über gespielte Spiele.
Wie immer. Wer hat diese Spiele gespielt?
Du und ich.
Du und ich. Okay, möchtest du anfangen?
Nö.
Okay, cool. Also, jetzt freut er sich wieder, dass ich rede. Lass mich gucken. Wir hatten ja, unsere letzte Folge war die Messefolge.
Ja.
Dann habe ich danach tatsächlich ein Spiel von der Messe gespielt, Highscore, da habe ich ja letzte Folge drüber geredet. Und dann habe ich endlich mal Chronicles of Crime angefangen. Weil ich dann irgendwie, hatte ich so einen Sonntag, an dem mir langweilig war, und da habe ich Solo-Spiele gespielt, 2 Stück. Chronicles of Crime unter anderem, dieses, Rätsel-Krimi-Spiel auf App-Basis.
Da, wo man so quasi so QR-Codes fotografiert und dann kommt da was, oder was?
Ja, genau, man scannt die ein und das ist ganz lustig gemacht. Also man hat, ich glaube, so 45 Karten mit irgendwelchen Gesichtern drauf. Die haben halt alle eine Nummer und einen QR-Code drauf. Dann hat man diverse Ortschaften. Und diese Fälle sind halt alle in der App. Also man kann es auch ohne die App überhaupt nicht spielen. Da gibt's diverse. Ich habe das halt bei der Spieloffensive, also in der Spieleschmiede, gepackt und da war halt auch das volle Programm des Kickstarters dabei, aber eben auf Deutsch, wobei das bei dem Inhalt der Box egal ist, weil wie gesagt, da sind nur so Karten drin, die alle völlig sprachunabhängig sind. Genau, es gibt die Charaktere, es gibt die Orte und es gibt Gegenstände und im Prinzip geht man halt von Ort zu Ort, also man kriegt eine Prämisse, meinetwegen einen Mord, der vorgefallen ist an einem dieser Charaktere. Und das ist ganz lustig, weil im nächsten Fall kann das dann schon irgendwie dein Kommissar sein oder so. Also da gibt's manchmal so ganz kuriose Überschneidungen, wenn man das so ein paar Fälle hintereinander wegspielt. Und dann geht man meistens erstmal zum Tatort und guckt sich den genauer an. Das ist dann auch in der App. Da kommt dann tatsächlich so ein 360-Grad-Bild dieses Tatorts. Da muss man dann, also man kann entweder da ist so eine 3D-Brille jetzt bei mir dabei, oder nee, nicht eine 3D-Brille, oder?
So ein Cardboard-Ding für dein Handy?
Ja, aber es ist halt eine Brille, also so eine Virtual Reality-Brille.
Wo du dein Handy hinten reinsteckst.
Nein. Ja. Ja, okay. Mehr oder weniger.
Cardboard VR.
Ja, also VR, genau, das ist das, was ich meinte. Und aber man kann es auch ohne diese Brille haben, gab es auch in Versionen ohne, dann muss man halt das Handy halt so hin und her bewegen. Also man muss das Handy ja, ob man es jetzt vor den Augen hat oder nicht. Und dann kann man sich da halt umgucken. Und ja, wenn man Solo spielt, also eigentlich ist es so gedacht, ne, wenn man zu mehreren spielt, hat natürlich nur einer das Handy vor den Augen. Und dann kann er halt beschreiben, was da passiert. Und dann müssen die anderen den Gegenständestapel durchsuchen und alles, was man zusammen als relevant erachtet, legt man sich dann raus.
Ich glaube, es gab einen Exit, also ein Escape Room Spiel, was auch so funktioniert, wo einer dann eine Brille auf hatte und dann in anderen Sachen beschrieben hat.
Ja, okay. Und dafür hat man, also man hat 45 Sekunden Zeit, sich diesen Tatort anzugucken und zu beschreiben. Beziehungsweise ich alleine habe es dann so gemacht, ich habe mir das alles angeguckt, habe versucht, mir so viel wie möglich zu merken und habe danach den Stapel durchgegangen. Und dann kann man halt diese Sachen auch einscannen und dann kriegt man ja entweder einen Hinweis auf sein Board, dass man dann irgendwie so legen kann, dass das ist so dieser ja, wie nennt man das, dieser Bindfaden, dieses Bindfadenmodell. Also man kann sich dann auf diesem Board, was man da vor sich hat, wo die Orte rechts und links dran sind und die Charaktere drumherum liegen, da kann man sich dann auch noch die Hinweise drauflegen und so ergibt sich dann nach und nach ein Bild. Das Ganze ist so ein bisschen getimert, also immer wenn man von Ort zu Ort geht, verliert man 20 Minuten. Wenn man mit einem Zeugen spricht oder mit irgendwem spricht, den man für relevant hält, verliert man, ich glaube, pro Frage 5 Minuten. Man kann die Leute zu den Gegenständen befragen, ja, man kann die Leute zu Personen befragen und man muss sich dann relativ frei im Kopf halt irgendwie ein Bild von diesem Fall malen, wie er sich denn zugetragen hat und wie er denn zu lösen ist und ja, wer der Täter ist, weil Täter gibt's ja meistens, egal ob es ein Mord oder ein Diebstahl oder irgendwas anderes ist. Und ja, ist ganz spannend auf jeden Fall. Und es ist auch sehr unterschiedlich. Also ich habe irgendwie natürlich mit dem Tutorial angefangen, was sehr leicht war, und dann habe ich das nächste gemacht, was leicht war, wo dann, ja, wo es dann so ein optionales Ziel noch gab, wo mir einfach die Mechanik nicht klar war, wie man jetzt, also ich wusste schon, wo ich hin muss und was da los war, aber ich wusste nicht, wie ich jetzt das dann miteinander verknüpfe. Das war ein bisschen schwierig. Da habe ich den Fall auch nicht nochmal gespielt, das habe ich mir dann halt im Internet angeguckt, wie man es hätte machen können und was dann daraus gekommen wäre. Also man wird dann so bewertet, ja, hast du den Täter gefunden, weißt du, warum er es getan hat, solche Sachen spielen eine Rolle. Und ja, Zeit spielt auch eine Rolle.
Klickt man das dann an irgendwo? Beantwortet man dann da Fragen in der App?
Um den Fall zu lösen, ja, da geht man dann irgendwann ins Hauptquartier, ins Kommissariat, sagt, ich möchte den Fall lösen und dann ja, fragt er dich, wer ist der Täter, welches Motiv und je nachdem, was für ein Fall das ist, noch weitere Fragen, die du dann beantworten kannst. Und das ist manchmal ein bisschen komisch, weil du gar nicht weißt, was da noch für Fragen kommen. Also du hast natürlich so die offensichtlichen Sachen, nach denen suchst du natürlich auch und die versuchst du rauszufinden, aber manchmal kommt da auch eine Frage, mit der du gar nicht gerechnet hast. Und dann musst du dann, während du dabei bist, noch irgendwie gucken, ob du das jetzt rauskriegst. Ja. Wobei du mit dem Täter, also wenn du einen Täter hast, hast du eigentlich die Fälle meistens schon gelöst. Ja. Alles andere ist mehr oder weniger optional. Gibt aber halt alles Punkte. Also am Ende hast du so eine Punkteskala und eine Sternskala von 1 bis 5, wie du abgeschnitten hast. Es gibt eine Zeitkomponente, die ist in manchen Fällen auch tatsächlich sehr krass. Also du kannst auch Fälle verlieren, wenn du nicht in einer bestimmten Zeit ja das Ding gelöst hast. Und es ist sehr spannend, wie abwechslungsreich das tatsächlich ist. Also ich habe dann irgendwie den ersten Fall auf leicht gespielt und dann spielst du den zweiten auf mittel und auf einmal kommen ganz andere Sachen dran und du bist völlig überfordert. Also ich habe irgendwie den ersten Fall, den habe ich halt so im Kopf gemacht. Und den zweiten Fall, da habe ich mir dann so ein bisschen was aufgeschrieben, weil dann wusste ich halt, wie es funktioniert und dann schreibst du dir so ein paar Sachen auf und auf einmal ist aber das Spiel ganz anders, also es verlangt ganz andere Sachen von dir und es ist nicht mehr so und es ist auf einmal ganz anders. Also das haben sie schon ganz gut gemacht. Und ich habe das auch später nochmal irgendwie ein paar Fälle gespielt und ich habe zum Beispiel einen Fall, den habe ich zum dritten Mal gespielt und ich habe ihn immer noch nicht gelöst und ich habe nicht mal den Ansatz einer Idee, was da überhaupt los sein könnte. Und ja, deshalb will ich es eigentlich auch gerne mal irgendwie mit mehr Leuten spielen, um einfach mal, ja, weil wenn du alleine bist, hast du halt nur deine eigene Denkkapazität und andere Leute bringen andere Ideen und haben vielleicht, ja, andere Wege, Aber es ist natürlich, und das taucht, glaube ich, immer in den Reviews auf, es ist natürlich immer der, der das Handy in der Hand hat und sich die Sachen anguckt und die Sachen scannt, der ist natürlich immer irgendwie so der Hauptspieler. Hm. Das ist vielleicht so ein kleiner Mangel. Aber ich glaube, das kann man auch ganz, also ich habe auch schon von Leuten gehört, die sich das dann irgendwie auf dem Fernseher spiegeln, dass es dann alle gleichberechtigt sehen können und so. Geht auch alles. Aber man sollte wissen, also sollte man halt wissen, um zu sehen, worauf man sich da einlässt. Aber das ist auf jeden Fall cool. Also ich kann es empfehlen, wenn man irgendwie so, ja, auf so ein bisschen App-basiert Bock hat, auf jeden Fall mal spielen.
Chronicle of Crimes.
Chronicles of Crime, ja.
Chronicles of Crime, okay.
Das war der erste Part meines Solo-Sonntags. Und dann habe ich diverse Partien, dann habe ich zum ersten Mal Palm Island gespielt.
Ah, ein Sortierspiel.
Ja, ja. Das ist ja dieses Kartenspiel, was man in einer Hand spielt, deshalb halt Palm, weil das einerseits die Handfläche ist, andererseits eben aber auch die Palme und deshalb spielst du halt auf einer Palmeninsel oder ja, so einer, ja, doch so einer Palmeninsel. Und man kann auf den Karten sind Rohstoffe. Wenn man die Karten, also man hat alle Karten immer in einer Hand. Und man blättert die so durch von vorne nach hinten, also tut dann immer die vorderste nach hinten, wenn sie einem nicht gefällt oder man damit nichts machen kann. Man kann sie aber auch, auf den meisten Karten sind halt Ressourcen drauf. Und man kann die dann halt drehen und dann hat man diese Ressourcen im Prinzip gespeichert.
Indem man die 90 Grad dann zur Seite dreht und dann kommen die an der Seite raus dann immer.
Genau. Und man kann 4 oder 5 Karten kann man eben auf diese Weise drehen. Also ist die maximale Zahl, die erlaubt ist. Und dann kann man eben diese Ressourcen verbrauchen, um andere Karten abzugraden. Die dann wieder mehr Ressourcen oder andere Ressourcen oder mehr von anderen Ressourcen geben. Oder einfach dich Ressourcen tauschen lassen oder.
Und dann dreht man die quasi um 180 Grad rum. Oder auf die Rückseite.
Ja, genau. Man dreht sie entweder einmal von oben nach unten oder man dreht sie einmal halt auf die Rückseite und auf der Rückseite kannst du halt dasselbe auch nochmal machen. Also jede Karte hat 4 verschiedene Zustände im Prinzip.
Plus die Ressourcen.
Ja, die gehören ja dazu. Es gibt halt auch Karten, die haben keine Ressourcen oder die sind dann in der 4. Stufe, haben sie keine Ressourcen mehr, sonst sind es nur noch Siegpunkte wert. Ja, und so versucht man halt, sich eine möglichst hohe Punktzahl zu erspielen in 8 Runden. Also man geht 8-mal durch diesen Kartenstapel durch. Da kennt man natürlich irgendwann die Reihenfolge, könnte damit arbeiten, wenn man die Denkkapazität dafür hat, was bei mir nicht der Fall ist. Deshalb habe ich da auch noch nicht so richtige Strategien. Ich spiele immer so ein bisschen drauf los und ja, ist ganz lustig. Also das kann man, wie gesagt, ich habe es dann irgendwie 6-mal oder so an dem Tag gespielt und das ist immer so, ja komm, jetzt spiele ich aber doch noch eine Runde. Und ja, ist cool. Gibt's auch irgendwie als 2-Spieler, also da sind 2 Decks im Prinzip drin und man spielt's dann, glaube ich, so ja schon einzeln und vergleicht man am Ende die Punktzahlen. Also ich glaube, da gibt's nicht viel Interaktion. Ja, aber kann man auf jeden Fall spielen.
Cool, cool. Wollen wir mal kurz über Architekten des Westfrankenlandes reden?
Das ist das nächste Spiel auf der Liste, ja.
Ja, perfekt. Architekten des Westfrankenreiches, Entschuldigung. Ja, das hat die Franzi gebackt. Mhm. Und das haben wir gespielt. Mhm. Es ist ein Arbeitersetzspiel mit sehr vielen Arbeitern, die man hat. Ähnlich wie bei Stone Age. Und der Clou bei dem Spiel ist aber, weil...
So, man hat 19 bis 20.
19 bis 20, okay. Ich habe
ich hatte 19, ihr hattet alle 20.
Warum?
Weil da ein Figürchen fehlt.
Ja. Deswegen hast du verloren.
Ja, habe ich?
Ich weiß es nicht.
Ich gucke in die Ratliste.
Nee, auf jeden Fall, das bei Arbeit...
Ich war besser als ein gewisser Fabsi und ich war besser als ein gewisser Björn.
Ja, das war ja keine Kunst. Darauf komme ich ja gleich nochmal zu sprechen.
Okay.
Nee, es ist ja, weil so bei Arbeitersetzspielen ist es ja, die Interaktivität ist bei Eurogames und besonders bei Arbeitersetzspielen halt meistens nur dadurch gegeben, dass man einen Platz jemand anderem wegnimmt und hat sonst wenig Interaktionen damit. Also man spielt so nebeneinander her, es ist eher so ein Wettlauf von Punkten. Ein Wettlauf von Punkten ist es hier auch. Ne? Also jeder versucht am besten Gebäude zu bauen und irgendwann in einem guten Moment, wo man viele Gebäude hat und Vorsprung hat, das Ende des Spiels einzuläuten, was man auch teilweise mitgestalten kann, wann das denn kommt. Also es ist nicht fest vorgegeben, nach so und so vielen Runden ist es aus, sondern wenn man auf einem bestimmten Platz Figuren legt, die dann dauerhaft weg sind, für auch einen Bonus, dann ist, wenn der letzte Platz belegt ist, ist die letzte Runde dran und dann ist das Spiel zu Ende und man zählt dann Siegpunkte. Und muss man dazu sagen, es ist kein Ausscheidespiel, wie so viele Arbeitersets Eurogames nicht. Wir sammeln Siegpunkte. Das Besondere an dem Spiel ist, dass die Mechanik, wie man Interaktionen hier schafft. Ne, das ist, ich setze Arbeiter ein und ich kann auf einen bestimmten Platz gehen, um dann Arbeiter auf einem anderen Platz quasi gefangen zu nehmen. Also man kann die eigenen auch wieder quasi so zurückholen, aber man kann halt auch andere Spieler, Arbeiter, wenn die jetzt besonders viel auf, weiß ich nicht, Wald gehen und da sich Holz holen und da sind besonders viele, dann ist das lukrativ, sich auf das, ich nehme die Gefangenfeld zu setzen und dann eine Farbe zu wählen vom roten Mitspieler und die ganzen Arbeiter dann auf meinen eigenen Spielplan zu legen. Dann sind die erstmal, ja, da, weiß ich nicht, in Geiselhaft oder so, wie die das nennen.
Ich glaube, mir gefangen Geisel genommen sind die dann.
Ja, und dann kann man die auf einem anderen Punkt noch überführen in ein Gefängnis. Also ein wirkliches Gefängnis. Es gibt auch die Möglichkeit, dass der Mitspieler seine Figuren aus seinem Tableau wieder rausbekommt mit einer gewissen Aktion. Und es gibt die Möglichkeit, dass er dann im Gefängnis seine Leute wieder rausholt. Und ich glaube, es ist sogar so, dass man, wenn es ganz dumm läuft, die nicht mehr wieder rausbekommt. Müsste theoretisch gehen. Haben wir nicht gehabt, aber.
Ja, ich habe mich das auch im Nachhinein oft gefragt. Also ich bin der Meinung, es gibt theoretisch die Möglichkeit, dass du alle deine Arbeiter gesetzt hast und keinen mehr wiederkriegst.
Ja, theoretisch,
glaube ich. Weil du immer einen brauchst, um welche wiederzukriegen.
Vielleicht gibt es da eine Sonderregel, die wir dann hätten lesen müssen, aber nach dem Motto, wenn du keine Arbeiter mehr hast, kommen alle aus dem Gefängnis frei oder so. Ich weiß es nicht. Aber theoretisch müsste es möglich sein. Ja. Lustigerweise. Ja. Und genau das ist es bei so einem Spiel. Ich habe die Erklärung gelauscht, mehr oder weniger. Und ich habe dann gesagt, okay, offensichtlich muss man hier, ich habe mir kurz die Siegpunkte-Karten angeschaut, offensichtlich muss man hier ganz viele Gebäude bauen. Das werden wahrscheinlich jetzt alle irgendwie machen und dann wird es einen Sieger geben. Das ist mir ein bisschen zu langweilig gewesen im ersten Ansatz, obwohl das Spiel im Nachhinein mir schon Spaß gemacht hat. Aber ich habe dann versucht, was anderes zu tun. Ich habe dann versucht, andere Wege auszuprobieren, ob das auch sinnvoll ist. Und Spoiler, es hat sich als nicht so lukrativ jetzt herausgestellt, meine Strategie. Aber es war halt lustig, auch mal was anderes auszuprobieren.
Ich bin ja immer noch sehr erstaunt, dass es nicht so gut funktioniert hat, weil es sah eigentlich sehr gut aus, fand ich bei dir. Du hast irgendwann so eine Maschine gebaut. Also es gibt halt diese Ansehensleiste.
Ja, genau.
Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, was ist das, Steuerhinterziehung zu betreiben. Dann kriegt man aus einem gewissen Haus, das auf dem Feld ist, alle Münzen, sinkt aber im Ansehen.
Das ist, wenn man irgendwo was bezahlt an Geld, gibt es zwei Arten von Geld, die man abgeben muss. Einmal muss man es dann generell an der Bank abgeben und einmal muss man es dann als Steuern auf den Steuerort legen. Ja. Und wenn man im Ansehen aber so weit gesunken ist, dann braucht man keine Steuern mehr zu bezahlen. Dann werden einige Aktionen halt billiger.
Ja.
Und man muss die Steuern halt nicht mehr quasi abführen, wenn man Abschaum ist. Und genauso darf man dann aber die Aktion hier an der Kathedrale mitbauen oder sowas, also das, was wo man Ansehen für braucht, darf man dann nicht mehr machen.
Genau.
Und umgekehrt, wenn man im Ansehen gestiegen ist, darf man nicht mehr auf den Schwarzmarkt gehen, glaube ich, war es, ne?
Genau.
Die zwielichtigen Sachen machen. Ja, und ich habe halt überlegt, okay, ich gehe dann mal voll auf den Schwarzmarkt und hol mir dann auch Helferkarten, die genau das bedienen und Sachen auf dem Schwarzmarkt billiger machen oder so, dass ich auch keine, nicht mehr so viel Ansehen verliere. Also ich bin voll auf den Schwarzmarkt gegangen, im Grunde, mit meinen Helfern. Und habe das dann so versucht zu spielen. Aber ich glaube nicht, dass das eine erfolgversprechende Strategie ist im Nachhinein.
Ich glaube, wenn du früher umgeschwenkt hättest, hätte es vielleicht funktioniert. Also das hat bei dir zumindest von der Ansehensleiste ja besser funktioniert als bei mir. Ich habe mir den Fehler gemacht, du hast so ein Spiel am Anfang noch nicht komplett verstanden. Du suchst dir am Anfang irgendwie von 3 Gebäuden oder so. Das ist ja auch so ein Drafting in der ersten Runde.
Ja.
Oder von 5 Gebäuden suchst du dir 1 aus, gibst weiter und ich glaube, bis du 3 hast. Und ich habe halt am Anfang auch gesagt, ich gehe jetzt voll auf diese Ansehen, ist mir egal. Ich will auf jeden Fall eigentlich im ersten Zug die Steuern hinterziehen, also mich da frei bedienen. Und wollte auch das Ding gehen. Ich war aber irgendwann halt, und ich habe mir halt die Karten so schlecht ausgesucht, weil ich habe nicht verstanden am Anfang, dass du halt erstmal eine ganze Weile brauchst, bis du überhaupt Gebäude bauen kannst. Und als ich dann so weit war, dass ich Gebäude bauen konnte, war ich vom Ansehen schon so weit unten, dass ich diese Gebäude, die ich mir gekauft habe, um im Ansehen zu sinken, nicht mehr bauen wollte. Weil ich weiß nicht mehr, was es ist, aber wenn du zu tief im Ansehen sinkst, dann kriegst du auch noch Mali.
Ja.
Die auch ordentlich sind. Also da will man eigentlich schon nicht mehr sein. Und das war bei mir der große Fehler, deshalb hat es bei mir dann irgendwann nicht. Und ich habe dieses Umschlagen auch nicht so geschafft. Und ich habe diese, was sind das, Azubis oder was das da waren, da unten rechts auf dem Feld, diese Charaktere. Ja. Die habe ich auch ein bisschen vernachlässigt zu Beginn. Also die können, glaube ich, auch wesentlich effektiver sein, als ich das gemacht habe.
Ja, und es gab noch diese Schuldscheinmechanik, dass man irgendwie Schuldscheine bekommen kann, die man auslösen muss. Und wenn man die aber auslöst, gibt es einen Bonus dazu. Da hatte ich dann auch so ein bisschen noch mit drauf gespielt, dass ich dann besonders viele Boni kriege, aber ich konnte dann auch nicht mehr genug Schuldscheine auflösen und die haben dann am Endeffekt auch nicht so genug Siegpunkte gemacht, als hätte ich Gebäude gebaut.
Also ist aber da hatte ich zum Beispiel ein Gebäude, was mir dann pro ausgelöstem Schuldstein nochmal extra Punkte gegeben hat. Das hat mich so ein bisschen am Ende gerettet, muss ich sagen.
Ja. Aber die Leute, die konservative darauf gespielt haben, dann wirklich gut zu sein und dann die Kathedrale mitzubauen und Gebäude vor allen Dingen zu bauen, viele Gebäude zu bauen, die haben dann auch am Endeffekt gewonnen, ne?
Ja.
Ich glaube, Franzi war es, ne?
Franzi hat ordentlich gewonnen mit, warte, wo ist es? Also 54 Punkte hatte sie, glaube ich. Du hattest 30, ich hatte 36, nee, du hattest 26, ich hatte 34 oder so. Wo ist es denn?
Und ich hatte dann, glaube ich, irgendwann, es gibt nur eine Höchstanzahl von Helfern, die man haben kann, und ich hatte dann, glaube ich, einen drüber. Aber der hat auch gar nichts gemacht, den hätte ich dann einfach nicht gekauft gehabt, weil den habe ich gar nicht benutzt, den einen. Insofern macht das keinen Unterschied, aber es war so. Nur so, zur Vollständigkeit halber. Es hat mir aber, ich würde es wieder spielen. Also es hat wirklich Spaß gemacht.
Ich auch. Also das ist halt so ein Spiel, wo du auch erstmal alles gesehen haben musst, um es zu verstehen.
Zumindest einmal, ja. Ja,
ja, und also jetzt würde man es wahrscheinlich auch erstmal anders angehen. Also man hat die Mechanik natürlich viel mehr drauf. Ist auch gut, dass du dann so auf dem Schwarzmarkt gespielt hast, weil dann hat man das auch mal gesehen und genau. So, wie das genau funktioniert und was das für Vor- und Nachteile haben kann. Ich denke, da, also man hat auf jeden Fall viele Möglichkeiten, diese ganze Gefangennehmen-Mechanik. Ich finde sie unfassbar unthematisch, aber sie ist halt ziemlich gut. Also das ist schon so, das kitzelt dich so, das will ich nochmal spielen, da will ich nochmal ein bisschen was ausprobieren. Das muss man noch irgendwie optimieren können.
Was ich, also das einzige Negative ist, würde ich sagen, ja, okay, für mich, es scheint wirklich, Gebäude bauen scheint die Strategie zu sein, die du fahren musst, würde ich jetzt nach dem ersten Eindruck, vielleicht täusche ich mich da, aber ich habe jetzt wirklich die Schwarzmann-Strategie so weit ausgereizt, dass ich wirklich die besten Synergien, die besten Helfer hatte, dass man alles aus dieser Schwarzmann-Strategie rausgeholt hätte, und es hat halt nicht, es hat überhaupt sich nicht ausgezahlt, deswegen vielleicht als Teilstrategie, wenn man zufällig das hat. Aber genau, Gebäude bauen und an dieser Kathedrale oder an diesem Ansehen-Gebäude mitbauen, ist, würde ich jetzt sagen, die überlegene Strategie erstmal. Aber
so ein guter Verlierer ist der Björn.
Nein!
Er hat es perfekt gespielt, aber er hat verloren.
Nein, es hat ja Spaß gemacht. Es war ja gut.
Muss aber nochmal erwähnt werden.
Nein, ich habe dieses Schwarzmarkt. Ich glaube nicht, dass
man... Ja, das hast du perfekt gespielt und du hast trotzdem verloren. Und das ärgert dich.
Nein, das ärgert mich nicht. Nein, gar nicht. Es ist halt...
du findest es ein bisschen langweilig, dass das Bauen...
das klingt so negativ.
Das ja, es ist halt Architects of the West Kingdom. Es kommt ja jetzt irgendwie, habe ich gehört, Paladins of the West Kingdom ist das nächste, was jetzt nächstes Jahr...
Ich werde auf jeden Fall Paladine bauen.
Ja.
Alles andere scheint... Ja, das war aber lustig.
Ja, und danach haben wir noch Kneipenquiz gespielt, 4 Runden.
Kneipenquiz, das macht Spaß. Kooperatives Quizzen mit einem taktischen Bieten-Element. Und jeder kann mal glänzen. Ich habe bei den Filmfragen geglänzt.
Okay. Soll ich mal gucken, was ist das hier? Ja, ich kann jetzt wieder nur nach Timeline gehen. Dann haben wir danach die Woche... Da warst du nicht dabei. Haben wir eine Runde Highscore gespielt?
Kenn ich nicht.
Ja, habe ich ja eben schon mal gesagt, dieses 8-Bit-lookige, also wir haben aber auch schon mal drüber gesprochen, dieses im 8-Bit-Look, dieses, also in der Essen-Folge, mit den Würfeln, die deine Charakterwerte darstellen und wo du unterschiedlich viele Würfel von verschiedenen Farben hast, und so weiter und so fort. Das war der Freitag danach, da war nicht so viel, dann war ich am Samstag bei dir auf dem Geburtstag.
Ich hatte Geburtstag?
Nicht du, aber einer deiner Sprösslinge. Da haben wir, ich habe das jetzt nur auf Englisch hier, wie hieß dieses mit diesen Mundklammern? Speak out heißt das auf Englisch?
Den Mundklammern? Keine Ahnung.
Ja, man kennt das ja, man setzt sich diese durchsichtigen Klammern in den Mund, so dass man die Zähne halt sehr präsentiert und dann muss man halt Sätze aussprechen und das ist ein Teamspiel und das eigene Team muss dann eben erraten, was man da auf der Karte stehen hat.
Ich habe lustige Fotos gemacht.
Oh Gott. Oh Gott. Ja, es ist nicht so gut angekommen.
Nee, aber es war nur...
Mein Teampartner hat relativ schnell aufgegeben.
Aber man muss dazu sagen, es war auch in einer großen Runde, wo auch noch Partygäste waren.
Ja, ja.
Familiäre Atmosphäre. Ja, das ist, weiß nicht, nicht unbedingt die beste Umgebung für Spiele.
Naja, das hat mich dann aber eine Runde später bei Star Realms auch nicht gestört.
Die du gewonnen hast?
Natürlich, haushoch, das war wirklich ein krasser Sieg. Und dann habe ich das erste Mal Keyforge gespielt.
Ja.
Ich glaube, das war mit den Starter-Decks, oder?
Ja, ich glaube, die erste Runde mit den Starter-Decks, aus der Starter-Box.
Was auch so in dieser Party-Atmosphäre hat mich das auch gnadenlos überfordert. Kann man nicht anders sagen. Es ist halt schon sehr viel. Also es ist ja dieses Unique-Game.
Von Asmodee, Fantasy Flight. Ja.
Das Gute von den beiden Unique-Games offensichtlich, dass eben das, also ne, mein Ding, als ich das erste Mal von diesen Unique-Games gehört habe, war halt immer okay. Aber das ist jetzt irgendwie euer USP, also euer Unique Selling Point, ist, dass es unique ist. Das ist mir halt zu wenig.
Ja.
Also das ist halt, das macht ja, weiß ich nicht, das macht's vielleicht irgendwie interessant, aber das macht ja kein Spiel gut in irgendeiner Art, Form oder Weise. Einfach nur, dass es einzigartig ist. Ja, aber Keyforge ist, also ich habe es jetzt dann irgendwann nochmal gespielt, aber auch noch nicht viel. Ich habe mir aber danach irgendwann auch ein eigenes Deck mal geholt, um es mir mal anzugucken. Und also ich sag mal, es ist für mich gefühlt erstmal ein solides Spiel. Ich habe es sehr schnell mit Hearthstone verglichen, weil das halt das Spiel ist, mit dem ich es vergleichen kann. Ne? Du bist dann natürlich sofort eingeschritten und hast gesagt, es ist auch viel Magic.
Ja, es ist halt vom Entwickler von Magic, ne? Also von Richard Garfield, der Roborally, King of Tokyo und sowas gemacht hat und dieses Bunny Kingdoms zuletzt. Und ja, und halt dieses, ich habe ein Interview mit dem mir dazu angeschaut und es war halt, er hat halt diese Idee anscheinend zuerst gehabt von diesem Unique Game, dass jedes Deck anders ist und dann hat er auch bei seinem alten Magic-Kartenhersteller Katamundi angefragt, ob die sowas technisch umsetzen können, weil es ist ja schon im Produktionsprozess drin. Jedes dieser Decks muss einen einzigartigen Rücken haben, also es sind dann nur, weiß ich, wie viel sind das, 37 Karten?
Und 36, müssen, ja, plus ja, die Dings. Genau, das war aber auch so ein Ding, was ich lange nicht verstanden habe. Also dafür musste ich es erstmal sehen, weil für mich war das immer so, okay, das ist ein Deckbilder, also mit einem fertigen Deck. Aber meine Deckweise war halt, was hindert mich jetzt daran, mir einfach 5 Decks zu kaufen und die besten Karten da draus zusammenzustellen? Und der Kniff ist ja eben genau das. Jedes Deck hat einen eigenen Namen und dieser Name steht auf jeder Karte auf dem Rücken drauf.
Und vorne übrigens auch. Unten rechts. Okay. Ja, tatsächlich. Und halt dieser Produktionsprozedur, dass man, es wird ja dann mit Computeralgorithmen auch die Decks zusammengestellt und da gibt's halt dann tatsächlich bessere und schlechtere Decks und die wollen das dann irgendwie balancen mit dieser Kettenmechanik, dass man quasi weniger Handkarten am Ende der Runde hat. Ansonsten ist es halt, also es ist ein gestreamlinedes Magic, viel seichter.
Aber halt auch weniger aufwendig. Also für mich ist es eigentlich perfekt, weil bei diesem Deckbuilding, bei so einem Magic-Spiel, was mich halt stören würde, wenn ich es denn mal spielen würde, wäre, was gibt ja wie gesagt Hearthstone, das habe ich halt mal ein paar Stunden gespielt und bin dann irgendwann auch wieder ausgestiegen, weil dieser Deckbuilding-Kram, der ist mir halt zu viel. Also ich habe da gerne feste Größe, deshalb mag ich halt Star Realms auch so, weil es gibt ein festes Deck, das ist nicht mal dein eigenes, aber beide bedienen sich aus demselben Ursprung von Karten pro Spiel. Und das Keyforge ist halt perfekt. Also es ist halt, du hast dein Deck und das ist ja irgendwie auch eine der Ideen dahinter, nicht, dass du irgendwie 22 Deck kaufst und dann mit dem Besten spielst oder so, sondern du hast dein Deck und versuch halt einfach mal, das bestmöglich zu spielen. Das finde ich sehr spannend.
Und gucken, ob das wirklich, also es gibt ja so ein zufällige, seltene, wie bei so Sammelkartenspielen, gewöhnliche, seltene, rare Karten und dann noch ein paar Spezialkarten. Und ja, die Sache ist die, wenn das Ding voll ist mit 5, 6, 7 raren Karten und du hast ein Deck, wo halt nicht so viele rare Karten drin sind, kann das trotzdem besser sein, weil die Synergien einfach besser sind von den zusammengestellten Häusern. Weil jedes Deck besteht ja aus 3 von 7 Häusern, viele sagen 6, das sind aber 7 Häuser tatsächlich. Das liegt aber auch daran, weil im Grundspiel halt 3 und 3 sind, aber es gibt 7 Häuser.
Ja.
Auch wenn viele das falsch sagen. Super viele Leute sagen das falsch, dass es nur 6 Häuser gibt. Nein, es sind 7. Und daraus werden halt immer 3 Häuser mit jeweils 12 Karten landen in deinem Deck. Und ja, und es gibt kein Ressourcensystem, also du kannst du musst nicht irgendwie 1 Mana zahlen oder 2 Mana zahlen für die stärkeren Karten. Nein, es gibt, du sagst bestimmst 1 dieser Häuser und nur davon darfst du Karten spielen und nur davon darfst du Dinge aktivieren. Es kann also sein, du ziehst immer auf 6 Karten auf, es sei denn, du hast Ketten, dann ziehst du auf weniger Karten auf und dann sagst du, okay, ich habe jetzt hier 4 Karten von dieser einen Fraktion, dann sage ich mal diese Fraktion, weiß ich nicht, Mars an und dann spiele ich nur Mars-Karten. Und nächste Runde habe ich halt die Mars-Karten draußen liegen und ich habe halt andererseits dann auf der Hand andere Karten, die ich spielen will. Oder will ich dann doch lieber sagen Mars, um mit den Karten, die ich draußen liegen habe, zu agieren. Es kann halt sein, dass ich auch keine neuen Karten spiele, einfach weil ich die Karten, die ich draußen habe, agieren möchte. Was kann ich machen, wenn die draußen sind? Es gibt Kreaturen, Artefakte und einmal Benutzkarten, Zaubersprüche. Und ich möchte Ember sammeln. Wir müssen vielleicht die Mechanik nämlich erklären. Ja. Ich möchte Ember sammeln. Das ist so Aether, Ember mit so einem AE. Ich glaube, Richard Garfield mag das. Das hat er in Magic schon ein paar Mal benutzt. Aether-Karten. Das ist die Ressource darin. Wenn du 6 davon auf deinem Stapel liegen hast, am Anfang der Runde, dann musst du einen Schlüssel schmieden. Wenn du 3 Schlüssel geschmiedet hast, hast du das Spiel gewonnen. Du hast also keine Lebenspunkte, die dem Gegner runterhauen willst, sondern du musst quasi Ressourcen sammeln, um dann einen Schlüssel zu schmieden. Der Hintergrund ist halt sowas von marginal, das ist einfach nur generisch lang, ja, was heißt langweilig, aber es ist einfach, es interessiert nicht, also Hintergrund kannst du weglassen, das ist nicht sonderlich tief und sonderlich thematisch, meiner Meinung nach. Wirst halt also 6 Ember immer sammeln, kannst auch mehr sammeln, aber wenn du 6 hast, musst du schmieden. Du kannst das dann machen, indem du einfach deine Kreaturen ernten gehst, dann kriegst du immer einen. Das ist so eine generische Aktion, die du machen kannst. Oder halt durch andere Karten Ausspielsachen. Es gibt einige Karten, die besonders schwach sind, vielleicht. Die haben dann, die geben dir auch sofort ein Ember. Das steht dann da drauf noch. Das ist so als Balancing wahrscheinlich auch gedacht. Okay, die gibt dir so ein Ember direkt. Naja, und dann kannst einige Fraktionen von diesen, die du haben kannst, die Schatten zum Beispiel, die stehlen dem Gegner oft das Ember oder verstecken das und andere Fraktionen ziehen dann eher Karten, andere haben Kreaturen, die auf eine gewisse Art funktionieren. Generell scheint es so, dass man viele Kreaturen haben will in seinem Deck. Das scheint gut zu sein. Je mehr Kreaturen, desto besser. Und ja, es gibt dann wirklich ein paar Synergien, so ein paar Bombenkombos, die man dann anscheinend raushauen kann. Was ein bisschen schade ist, das ist aber genau wie bei Hearthstone, die Interaktion ist nicht wirklich da. Also wenn ich meinen Zug habe, dann macht's Spaß. Wenn ich aber dich spielen sehe, dann muss ich halt warten und kann nichts machen und du kannst alles machen. Also insofern gibt's außerhalb meines Zuges keine Interaktion.
Ja, aber ich sag mal, gerade da drin kommt ja wieder dieser Unique-Faktor rein. Also wenn man so ein bisschen Spaß dran hat, vielleicht sich auch anzugucken, was der andere macht, dann ist es vielleicht ein, was für ein, gibt's ja, kann ja auch ein gewisser Reiz drin liegen. Aber ich habe auch schon, also das zweite Spiel, was ich Keyforge gespielt habe, da waren wir irgendwann beide so gelangweilt. Da waren wir da ganz froh, dass wir abbrechen mussten.
Ja. Ja, ich finde halt spannend, dass es diese Algorithmen, insofern, wie werden die Mechaniken gebrochen? Es gibt die Namen allein finde ich lustig. Ich habe jetzt 5 Decks. 2 aus dem Grundspiel und noch 3 weitere geholt. Das reicht mir jetzt auch erstmal. Eins würde ich vertauschen, weil mir das unspannend erscheint. Und ich habe, weiß nicht, so eine Kombination von Häusern, die ich gerne sehen würde. Aber ich habe jetzt auch keine großen Ambitionen und ich sehe das auch nicht als Turnierspiel. Wenn dann dieses Sealed-Format spielen. Es gibt halt Leute, die vielleicht das gerne turniermäßiger spielen würden. Aber ich weiß nicht. Wenn das Deck halt zu gut wird, wird das irgendwann halt genervt und man darf es gar nicht mehr spielen.
Ja.
Insofern, ja.
Ja, aber da gibt's für mich wieder so eher spannende Turnierformen, also ich habe einen Podcast gehört mit dem Erfinder von Discover, dem anderen Unique-Spiel.
Corey?
Ich weiß gerade nicht. Und der hatte auch ein bisschen, da ging es natürlich um die Unique Games, da ging es dann natürlich auch um Keyforge und der hat zum Beispiel auch damals irgendwie gesagt, er hat schon von Turnieren gehört, wo dann jeder sein schlechtestes Deck mitbringt, sein seiner Meinung nach schlechtestes Deck und das dann einfach wem anderen gibt. Hm. Und dann spielt man gegen sein eigenes schlechtes Deck und gewinnt vielleicht wieder einen neuen Blick da drauf. Und solche Sachen finde ich
ganz lustig. Oder man merkt, wie schlecht man eigentlich in dem Spiel ist.
Ja, kann ja sein. Also, ne, wenn du sagst, das ist ein schlechtes Deck, aber dann okay, denn der andere spielt's halt irgendwie besser, vielleicht lernst du was, wie du dein Deck besser spielen kannst, vielleicht merkst du, okay, das liegt mir vielleicht einfach nicht, irgendwie so. Also ich find's halt schon interessant, einfach so, es kostet halt irgendwie, so ein Deck kostet 10 Euro und das kann man mal investieren, wenn man sich das angucken möchte. Gut, ein Deck bringt dir nichts, du brauchst schon noch ein zweites und einen Mitspieler. Ist dann halt die Frage, wie sinnvoll die Starterbox ist. Da gibt's, glaube ich, auch viele Diskussionen drüber. Da sind halt so, diese Keys sind da drin, diese Ressourcen sind da drin, diese Kettenkarten sind da drin.
Man kann auch Rosenkohl nehmen.
Ja, oder sowas, genau. Man kann eigentlich alles nehmen. Also wenn man einen einigermaßen großen Spielerhaushalt, dann findet man schon was. Ist halt immer die Frage, ob man das möchte oder ob man so spielen möchte, wie es gedacht ist oder.
Oder die Drittparteien, die Dritthersteller machen auch so edlere Ressourcen.
Ja.
Hab ich auch schon gesehen jetzt dazu. Ja. Und es ist halt so eine 9,99 € ist halt sowas, was du im wenn du zufällig im Laden bist, dann siehst du, ach komm, dann nehme ich nochmal eins mit, vielleicht ziehe ich ja einen lustigen Namen oder so. Ja. Das ist halt dieses, genau so eine Schwelle von Geld, wo du sagst, okay, es ist wie ein Booster-Pack, weil du weißt nicht, was du bekommst. Und dann nimmst du noch mal eins mit. Kann ich mir gut vorstellen, dass die Gefahr recht groß ist.
Aber es ist jetzt, also wie gesagt, ich habe mir ein Deck gekauft, ich habe es noch nicht einmal gespielt und ich verspüre jetzt auch nicht den Drang, dann mir noch eins zu kaufen, weil wie gesagt, ich will mir erstmal angucken, was ich da habe. Also es ist jetzt, ich glaube, das ist halt immer auch so ein bisschen Veranlagung, wie du selber drauf bist.
Und dann gibt's natürlich die Leute, die irgendwie diese, es gibt wohl von einer Fraktion gibt es die 4 Reiter der Apokalypse. Mhm. Ja. Und wenn du dann einen hast, hast du da die anderen 3 auch noch drin und die haben Synergien miteinander und wenn die machen schon das Deck relativ stark. Und da werden dann anscheinend kurzfristig auf eBay horrende Preise dafür gezahlt, weiß ich nicht.
Aber du hast nicht immer alle 4. Es gibt da irgendwie Decks mit 2 nur oder so. Also
echt nicht. Ja. Ich glaube, mit 2 Sets habe ich schon mal gehört, dass du quasi 8 Reiter hast. Das habe ich auch schon manchmal gehört.
Nee, aber es gibt auch Decks mit nur 2.
Also, krass. Ich dachte, wenn 1 drin ist, würden dann immer alle 4 drin sein. Aber gut.
Ja, das würde jetzt irgendwie auch dem,
ja, wie auch immer,
dem Ganzen widersprechen. Ja, okay. Das zu Keyforge kurz.
Kurz.
So, und dann sind wir schon wieder, also bei mir, ne, nach meiner Aufstellung, sind wir dann schon wieder eine Woche weiter beim nächsten Spieleabend. Looney Quest.
Das ist dieses lustige kleine Malspiel, ne, wo man so ein Jump-and-Run-Level hat und dann muss man mit einem auf einer weißen Folie dann die entsprechenden Linien oder Kreuzchen machen. Und dann legt man diese Folie auf das eigentliche Level und guckt dann, ob man irgendwo gegengestoßen ist, ob man getroffen hat, ne? Das ist so das Grundspiel. Das könnte ich mir als Trinkspiel vorstellen. Wie Looping Louie.
Okay.
Aber es ist schon ein bisschen
Looping. Ja, vielleicht macht man Looping. Ja, es ist nicht so, es geht. Also es ist schon ganz cool und ich finde es jetzt nicht mega anspruchsvoll, aber gut, man muss sich schon konzentrieren, aber man kann es schon relativ gut hinkriegen.
Aber wahrscheinlich ist es ein Kinderspiel, oder?
Ja, irgendwie wahrscheinlich schon. Und es gibt halt noch so gewisse Mechaniken, womit du Gegnern das erschweren kannst. Also wenn du über bestimmte Symbole auf dem Plan dann gezeichnet hast, dann kriegst du ja Bonus-Dinger, die du dann zum Beispiel auch wem anders hinwerfen kannst, der dann irgendwie ein Plättchen auf seinem Stift balancieren muss, oder du wirfst einfach irgendwie ein Plättchen auf dessen Folie Zeichen. Und er muss dann drumrum malen, darf das nicht berühren. Also da gibt es schon auch noch so ein paar lustige kleine Kniffe. Ist auf jeden Fall, ja, nettes Spiel.
Ja. Ja, habe ich auch schon ein paar Mal in verschiedenen Konstellationen gespielt und gefällt mir. Guter Kauf. Ja.
Und danach haben wir noch ein Spiel mit Stiften gespielt, die man wieder wegmischen kann. Just One.
Just One. Ja, interessantes Spiel. Auch so eins der Highlights von der Messe, würde ich sagen, ne? So, was man auf der Messe so, und alle an, wo dann immer alle dachten, oh, diese Unique Games, also das Discover gab's ja nur, wäre so das Highlight, aber anscheinend sind es die Party Games, die diese letzte Spielemesse ausgemacht haben.
Ich habe da auf der Messe nichts von mitbekommen, nur im Nachhinein von deiner anderen Podcast-Partnerin.
Ja.
Und dann habe ich es mir irgendwann besorgt und ja, dann haben wir es gespielt.
Schönen Gruß also, an meine andere Podcast-Partnerin.
Die Marina. Schönen Gruß. Nein, ich muss aufhören damit. Verdammt! Ja, Just One.
Ich schüttel den Kopf und rolle die Augen. In Vertretung.
Und ich sehe es und es ist nichts passiert. Okay.
Hallo?
Also jeder hat ein kleines Plastikbänkchen, auf dem man halt mit einem wegwischbaren Stift schreiben kann. Dieses Plastikbänkchen hat vorne eine Einkerbung und es geht der Reihe um, man zieht Karten von einem Stapel, da stehen Wörter drauf. 5 Stück an der Zahl. Derjenige, der zieht, darf sich die Karte nicht angucken. Der stellt die halt so vorne in sein Bänkchen, dass sie da hält und alle anderen es sehen können. Und die anderen schreiben dann auf die Rückseite ihres Bänkchens einen Begriff, um dieses Wort zu lösbar zu beschreiben.
Ja.
Der Trick ist aber, wenn alle aufgeschrieben haben, werden alle diese Wörter verglichen. Dafür muss der Ratende seine Augen schließen oder sich umdrehen oder was auch immer. Er darf es auf jeden Fall nicht sehen. Und alle Wörter, die gleich sind oder also den gleichen doppelte. Wortstamm haben, ja, genau, oder halt sehr nah beieinander sind vom Wort, die werden dann verdeckt.
Also quasi sind raus.
Genau, die darf der Ratende nicht zu Gesicht bekommen. Und ja, das ist es auch eigentlich schon. Dann darf derjenige, der rät, darf raten. Und entweder, also er muss nicht, aber er darf. Und wenn er es richtig errät, ist es richtig, dann kriegt er die Karte. Wenn er es falsch errät, ja, geht eine Karte zurück in die Schachtel. Plus eine zusätzliche. Oder er verzichtet einfach aufs Raten, weil er sagt, Moment, ich habe überhaupt keine Hinweise. Ihr habt wohl alles gedoppelt. Oder es ist nur einer und es ist mir zu wenig. Ja, und das ist das ganze Spiel.
Und es ist voll kooperativ.
Ja.
Und irgendwann sagt man, ach, lass uns doch einfach so noch ein bisschen weitermachen.
Ja.
Ja, es macht tatsächlich Spaß. Also, es ist wirklich unterhaltsam. Und es ist ein bisschen entspannter als ein Codenames, wo man immer ruhig sein muss oder immer das gegnerische Team irgendwie dran ist und so.
Ja, aber finde ich nicht so richtig. Also.
Ich sag nicht, dass es besser ist, sag nur, dass es ruhiger
ist. Nee, darum geht's ja auch gar nicht. Aber, also bei mir ich hatte dann zum Beispiel relativ schnell das Gefühl, weil wir dann, oder die Ratenden, und da schließe ich mich ja nicht mal aus, dann immer relativ lange auf die Sachen guckst und, dir was überlegst. Ich find's halt relativ langweilig, einem zuzugucken, wie er in seinem Kopf versucht, irgendwie das zu erraten. Da finde ich Codenames halt, ne, von dieser ganzen sozialen Komponente und dem anderen dabei zu gucken, weil die müssen ja miteinander reden, das finde ich spannender. Ja. Und dann kann man da auch noch reinreden und so, und das finde ich spannender. Das kannst du da natürlich nicht, weil es ja kooperativ ist und du ja irgendwie auch willst, dass das errät und da ja auch der Witz liegt. Und das ist für mich persönlich so das, was ich als größtes Minus an dem Spiel sehe.
Also du schreibst den Begriff auf und dann kannst du eigentlich den rumdrehen und dann nicht zurücklehnen erstmal und gucken, wie der das dann macht. Und dann mal sagen, das ist doch logisch, ich würde das sofort lösen.
Ja, ja, klar. Kannst du machen.
Nee, ja. Aber nicht. Nein, nein, aber das denkst du dir dann dabei, ne? Und dann kannst aber ich sag, das ist so ein relaxtes Spiel, wo du dann halt währenddessen dann trinkst du was, isst du was, knabberst du. Das ist schon so eine Art Absacker. Und also doch, kann man gut spielen. Weniger Stress als Codenames. Und du bist weniger lang gebunden, weil du kannst jederzeit dann wieder aufhören oder noch einfach eins weitermachen.
Ja, kannst du bei Codenames auch.
Ja gut, aber da willst du irgendwann ein Team haben, was gewonnen hat, nach einer gewissen Runde oder so. Du willst ja die Partie zu Ende.
Ja, gut. Ja, gut. Aber
der Einstieg
ist so eng, haben wir es nie gesehen.
Oder du kannst halt neue Leute einfach einsteigen lassen. Geht auch relativ leicht. Die stellen sich einfach hinter den, der raten muss, und können dann mitraten.
Ja.
Für sich.
Ja, 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 geht so einiges. Also es ist für bis zu 7 Spieler, also es sind 7 Täfelchen drin. Im Prinzip braucht ja immer der rät eigentlich keins, aber dafür ist halt vorne diese Kante drin. Also man könnte es theoretisch, wenn man irgendwie anders die Karte hinstellt, auch zu 8 spielen, sage ich mal.
Man kann sich immer 2 Spiele kaufen,
weitergeben. Ja,
hab ich auch schon gesehen. Genau.
Ja, dann geht's halt bis zu 14 und so weiter und so fort.
Irgendwo auf Twitter habe ich ein Bild gesehen von Leuten, die das wirklich fast voll gespielt haben, 12 Leute oder 14 Leute, und die hatten keine Doppelung in einem
Begriff. Das war schon beeindruckend. Ja, das ist halt so ein bisschen mindfuckig. Also, dass man will es ja irgendwie einfach beschreiben, aber man will es dann nicht zu einfach beschreiben, weil man denkt, die anderen machen das dann auch, ne? Wenn der dasselbe Wort schreibt, dann ist es halt raus.
Ja.
Und das ist so.
Zum Beispiel hat man das mit dem Begriff Swimmingpool. Und dann ist das Offensichtliche zum Beispiel Wasser für die meisten. Aber schreibe ich jetzt wirklich Wasser hin? Weil das hat vielleicht auch jemand anderes, der so denkt. Oder vielleicht denkt da auch gar keiner ran, und vielleicht ist es für die anderen offensichtlicher, weiß nicht, Badehose oder Sonnencreme zu haben. Oder, ja gut, Sonnencreme und Swimmingpool. Oder Stöpsel, was weiß ich. Ja. Und dann, ja. Oder Cocktail. Swimmingpool ist auch ein Cocktail.
Mhm.
Ja.
Ja.
Und sowas überlegt man dann, man könnte dann theoretisch sich absprechen und sagen, okay, ich bin immer der den Filmbezug macht zu irgendwie was. Aber bei Swimmingpool ist schon wieder die Frage, wie kriegst du deinen Filmbezug hin?
Ja, und das ist dann halt immer so das Ding, und dann ärgerst du dich am Ende halt, dass keiner das einfach aufgeschrieben hat, weil natürlich alle so denken, und dann wird's halt wieder schwerer für den, der es raten muss. Also ja, es ist schon
lustig. Das hat schon eine lustige Komponente, genau. Doch, doch, klare Empfehlung. Ja.
Ich habe noch mehr. So ist das nicht.
Ja, bitte. Ich habe noch kurzzeitig nochmal Star Munchkin gespielt. Star Munchkin.
Okay.
Mit Masern, Tasern, Laser, mit neuen Leuten, die vorher eigentlich noch nie wirklich bessere Brettspiele gespielt haben. War interessant, das mal wieder zu spielen, weil das habe ich irgendwie aus meiner Grabbelkiste rausholen müssen.
Ja.
Für diesen Anlass. Und das Spielprinzip ist ja einfach bei Munchkin und bei Star Munchkin und bei allen 100 Varianten. Level 10.
Schummeln, was das Zeug hält.
Das ist so wie du das gespielt hast, ist es falsch. Das heißt, nein.
Du hast mir das beigebracht.
Nein.
Du hast T-Shirts, wo irgendwelche Sonderregeln draufstehen.
Ja, das ist aber.
Ja.
So wie du das da gespielt hast mit dem Schummel, geht nicht. Ein T-Shirt zu haben ist vollkommen legal, da darf man mehr Karten ziehen. Das steht in den Regeln.
Manchmal. In der Regel steht, wenn du ein T-Shirt hast, darfst du, ja klar.
Ja, steht da. Du kannst ja auch ein Lesezeichen haben und das dann zerreißen und um den Tisch tanzen, und dann kriegst du auch so eine Sache. Ja. Das war interessant. Und ein paar alte Klassiker gespielt wie Magic Maze. Klassiker wie Magic Maze.
Ja, moderner halt.
Und ich wurde schon wieder haushoch bei Memoir abgezogen. Das ist nicht mehr feierlich. Aber dafür habe ich Rums gewonnen. Dieses lustige Schnipsspiel mit 3 Matten von Kosmos, mit so 3 Matten, wo man das Spielfeld ausformt. So 3 Stoffmatten. Wenn man günstig Matten haben will, holt euch mal günstig Rums. Da sind 3 Matten drin für eure Spiele. Das ist super. Und das Spiel macht auch einigermaßen Spaß. Ist halt ein Kinderschnipsspiel, und ja, man versucht den König irgendwie von dem Feld zu schubsen, dem gegnerischen König, und versucht seinen zu schützen. Macht Spaß. Mhm. Und ist kurz. Im Gegensatz zu Einhorn Glitzerglück. Was ich diesmal glücklicherweise in den letzten Wochen nicht gespielt habe.
Okay, ich wollte gerade nachfragen, was es ist, aber dann verstagen wir das. Dann kann ich ja weitermachen.
Ja.
Ich hatte dann mal den Dirk vom Ablagestapel zu Besuch eines Abends, und wir haben da ein bisschen gespielt. Ich schicke jetzt keine, weil das ist nicht mein Job.
Deswegen mache ich das.
Ja, und zwar hatte er sich irgendwann mal Blitzbowl geholt, ein paar Tage vorher und da ich ja jetzt als Sportspiel-Fanatiker verschrien bin inzwischen, aus welchem Grund auch immer, nur weil ich mir das einmal als Messethema gemacht habe, hat er dann auch direkt an mich gedacht. Und das war irgendwie der Hauptgrund, sich zu treffen. Und wir haben aber erstmal angefangen mit Bricks. Das ist einem Roll-and-Write-Tetris. Also man hat so eine kleine Tafel. Also man hat, Moment, wie machen wir so günstig? Ich glaube, man hat einen sechsseitigen und einen vierseitigen Würfel. Und es gibt dann eben eine Tafel mit 4x6 Feldern, wo die verschiedenen Tetris-Steine drauf abgebildet sind, in verschiedenen Ausrichtungen.
Sind das tatsächlich die Tetris-Steine?
Ja.
Okay. Weil Tetris heißt ja 4, ne? Deswegen bestehen die immer aus 4 Blöcken. Wenn es 5 Blöcke sind,
ja,
ist es kein Tetris.
Ich habe ja nie gesagt, dass es was anderes ist.
Alles?
Genau. Und man würfelt eben und daraus ergibt sich dann, welcher Stein in dieser aktuellen Runde eingemalt wird. Und dann malt man die eben ein und versucht, sein Feld zu füllen. Und man versucht dann eben auch, wie im richtigen Tetris, möglichst viele Reihen gleichzeitig voll zu machen, weil das dann eben auch mehr Bonuspunkte gibt. Was gab's dann noch? Es gab noch für irgendwas, ach so, wenn man Reihen voll gemacht hat, glaube ich, gab es auch noch so Bonusenergie, die man dann später auch einsetzen könnte, um wieder andere positive Effekte zu erlangen. Ist ganz lustig. Kann man auch gut alleine spielen. Also es gibt einfach keine Interaktivität. Also man kann dem Gegner nichts rüberschicken oder so, wie das halt früher auf dem Gameboy war, wenn man die da verbunden hat zu zweit. Es ist halt ein solitäres Spiel mit Punktvergleich am Ende. Aber es weckt viele Erinnerungen und es ist ganz lustig, das einfach auf Papier zu malen und zu bauen. Ja. Aber ist jetzt nichts Großes, nichts Riesiges, ganz nett. Dann das nächste solitäre Spiel mit Punktvergleich am Ende, was wir dann gespielt haben, war Railroad Inc. in der blauen Edition. Einmal in ganz normal, also ohne die Bonuswürfel. Ja, Railroad Inc. haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, ne? Nee, wie gesagt, auch ein Roll and Ride, wo es darum geht, Straßen und Schienennetze zu bauen, auf einem, weißt du noch, wie groß das Feld ist?
7x7, glaube ich.
7x7, ja, kann gut sein. Auf einem 7x7 großen Spielfeld, man würfelt 4 Würfel, auf denen sind halt verschiedene, Strecken, Kreuzungen, Kurven, eben in den Varianten Straße und Schiene drauf und die muss man dann eben in seine Felder einmalen. Dabei gilt es ja hauptsächlich Außenstartpunkte miteinander zu verbinden, weil das gibt so erfahrungsgemäß die meisten Punkte. Je mehr man davon verbindet, desto mehr Punkte bekommt man. Also ich sag mal, wenn man 2 verbindet, kriegt man 2 Punkte, was nicht stimmt, weil für 2 kriegt man gar nichts. Aber sagen wir mal, für 3 kriegt man 4. Ich weiß nicht, ob die Zahlen jetzt stimmen. Und für 4 Verbundene kriegt man dann, keine Ahnung, 7. Also exponentiell auf jeden Fall höher, als wenn man 2 mal 3.
Es sind immer 4 mehr, glaube ich. Immer 4
ja,
mehr
kann sein.
Mehr.
Auf jeden Fall gibt 4 miteinander zu verbinden oder 6 miteinander zu verbinden, gibt mehr Punkte als 2 mal 3 miteinander zu verbinden. Damit er eben auch ein Anreiz ist und das ja macht's auch aus. Und außerdem gibt's halt dieses extra Feld in der Mitte, 3x3 Felder groß, wo man immer einen Bonuspunkt kriegt, wenn man da was reinmalt. Ja, und es ist so ein bisschen Zeichenspiel, weil ich das nicht gut kann. Und ist auch ganz nett eigentlich. Also man ist so ein bisschen beschäftigt und malt sich da ein bisschen was zurecht und versucht, gute Kombinationen zu finden und am Ende hat man dann ein mehr oder weniger gut aussehendes Schienennetz und manche Leute malen dann noch Bäume und Schafe und was weiß ich da rein. Ne?
Mhm. Ja. Mhm. Ich dachte, da rede ich dann gleich drüber oder nachher.
Beim nächsten Mal. Wir können ja jetzt auch über Railroad Inc. reden und ich kann dann gleich noch erklären, was die blaue Edition kann und die rote haben wir noch nicht gespielt.
Ja. Railroad Inc. Ja, wir haben das dann irgendwie anders an einem anderen Tag auch nochmal gespielt, dann greifen wir jetzt mal vor. Und zwar dreimal oder so hintereinander. Zweimal, dreimal, zweimal. Ne?
Zweimal.
Ja, ja, weil es sollte direkt nochmal gespielt werden, weil man es dann besser machen wollte. Und dann haben es, glaube ich, alle schlechter gemacht.
Außer du.
Ja, ich habe gewonnen, die zweite Partie. Ich bin vielleicht ein guter Verlierer, aber ich bin ein noch coolerer Gewinner. Nein. Man kann da viele Bäume rein. Man kann da viele Bäume und Bärchen reinmachen. Das war lustig. Mhm. Das hat am meisten Spaß gemacht. Oder wenn man so eine gerade Straße hat, kann man so einen Kringel reinmachen.
Okay.
Nein. Ja, es ist halt so, dass man, es ist eigentlich egal, wer würfelt, ne? Also wir haben jetzt immer abwechselnd gewürfelt, damit wir jemanden beschuldigen konnten, wer schlecht geworfen hat.
Genau.
Und ja, man hat seine 7 Runden und muss dann irgendwie.
Genau, 7 Runden, ja.
Man muss dann irgendwie mit dem gewürfelten Land halt auskommen. Und man kann 3 Sondersachen noch einbauen, wenn man will.
Mhm. Was habe ich? 6.
Ja, genau. Also, das sind auch Sachen, die man sonst nicht hat. Also, weiß ich, eine Viererstation, glaube ich, sind das meistens in alle möglichen Richtungen, wo dann irgendwie 3 Schienen zu einer Straße werden oder umgekehrt. Die habe ich versucht beim zweiten Mal ein bisschen taktischer und früher einzusetzen, was dann mäßig geklappt hat. Ich habe dann beim zweiten Spiel echt mehr drauf geachtet, beim ersten Spiel war es halt, es war sehr konfus, ich wusste noch nicht genau, wie es ging. Beim zweiten Mal war es dann ein bisschen taktischer, das Ganze gespielte, und ich habe dann mehr drauf geachtet, ich habe dann wirklich peinlich genau drauf geachtet, dass wir nur diese 7 Runden haben, und ich immer ausgezählt, wie viel dieser Symbole setze ich denn noch, wie weit komme ich denn noch, welche brauche ich denn noch. Also wenn man da mehr Denksport reinsetzt, dann wird es halt ein bisschen besser. Hm. Ja. Ich fand's okay. Ich bin jetzt nicht so der größte Roll and Ride-Fan, aber wenn, dann doch lieber was sowas, wo ich dann irgendwie was ein Straßen reinbaue und nicht irgendwelche Zahlenwerte. Ich muss immer Quicks, glaube ich, heißt das, spielen, wo man halt wirklich nur Farben und Zahlen Reihenkolonnen macht, dann würde ich eher das spielen wollen. Also das ist, das macht Spaß. Kann man machen. Hm. Das ist nichts, was ich so immer vorschlagen würde, aber ich spiele es gern mit.
Ja, ist vor allem dann auch lustig, am Ende immer zu vergleichen, wie unterschiedlich man das machen kann, weil irgendwie fängt jeder woanders an und malt es dann anders und hat irgendwie
theoretisch könnte man gleich, also genau das gleiche haben wie jemand anderes, weil man hat genau das gleiche und könnte genau das gleiche machen. Man guckt sich aber nicht so drauf, also haben wir es auch nicht gemacht, ne? Man guckt sich nicht so drauf, aber ja.
Aber ich habe bei der zweiten Runde beim Anfang schon bei dir drauf geguckt und dachte, scheiße, das ist viel besser als meins. Aber war halt so, fertig, machst du nix.
Ja, man kann da, glaube ich, gut, man hat da eine gute Lernkurve, die man dann öfters spielt, haben kann. Wenn du das für dein Spiel, wenn du das dann öfters gespielt hast, dann bist du, glaube ich, nicht mehr einzuholen so schnell.
Ja, immer ganz langsam. So, und dann gibt's halt, es gibt 2 verschiedene Versionen von dem Ganzen. Mit dem Dirk habe ich halt diese Deep Blue Edition gespielt, die dunkelblaue, und dann gibt's halt für jede Edition gibt's Sonderwürfel. Bei der dunkelblauen gibt es, jetzt muss ich nachdenken, da sind Seen. Ah nee, es gibt 4 Sonderwürfel und man spielt immer mit 2 davon. Also es gibt Seen und Flüsse, und wir haben mit Seen gespielt. Das heißt, es gibt halt diese 2 zusätzlichen Würfel, die kann man einzeichnen, muss man aber nicht. Und diese Seen verbinden die Netze miteinander zum Beispiel. Also aber man muss dafür dann schon einen Hafen haben, was halt so ähnlich ist wie so ein Bahnhof, der Schienen zu Straßen macht. Also man muss, um seine Netze zu verbinden an diesem See, muss man eben diese Häfen haben. Mich hat es heillos überfordert, weil ich einfach zu doof bin, diese Seenfelder einzuzeichnen. Das war wirklich schlimm. Ich habe mich, glaube ich, auch einmal vermalt. Das hat der Dirk dann direkt gemerkt irgendwie. Aber war dann auch zu spät. Und ja, hat meinen Horizont so ein bisschen überstiegen. Es wurde punktemäßig auf jeden Fall direkt deutlich höher, weil man damit dann eben auch mehr machen kann. Ist auf jeden Fall, die blaue ist, die
freundliche,
positivere Variante. Ja. Also die rote ist ein bisschen destruktiver, weil da kommen dann Meteore und Vulkane dazu, die dann halt, weil die Vulkane funktionieren, glaube ich, relativ ähnlich mit den Seen. Bei den Meteoren musst du dann aber teilweise Streckenabschnitte wieder wegwischen, und dann hast du da einen Krater, der aber auch Sachen verbindet, beziehungsweise wenn du da ja, richtig ankommst mit dem richtigen Stück, dann gibt das auch nochmal Bonuspunkte. Aber ich hatte halt die blaue gespielt, deshalb habe ich mir die rote geholt, hab's aber noch nicht gespielt mit denen.
Ja, ich habe die Lava-Würfel gesehen, das sind dann anscheinend auch so, da muss man dann Lava-Seen anscheinend machen. Aber genau. Ja. Ja, hat mich jetzt auch eher abgeschreckt, dass ich sagen würde, okay, ich spiele aber noch ein paar Mal die Grundvariante.
Ja. Ja, wie gesagt, das Rote ist ein bisschen destruktiver, glaube ich.
Aber es ist spannend, dass man dahingehend dahin so gehen kann, also dass man da noch ein bisschen mehr Varianz hat am Ende. Ne, es war.
Ja, und wenn man sich halt beide holt, dann kann man das halt auch bis zu, ich glaube, das Grundding ist auch für 6 oder 8 Spieler oder so. Und dann kannst du halt auch eine größere Runde machen, wenn das dann ohne, da kannst du auch mit den Erweiterungen spielen, ist ja egal. Weil
ja, aber du hast ja im Prinzip nur, du vergleichst am Ende nur das, was du gemacht hast aus deinen Sachen. Es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie Interaktion da auch hat, ne? Ja. Hattest du mit dem Dirk dann Blitzbowl gespielt?
Genau, das war das nächste auf der Liste. Blitzbowl, wie nennt man es? Die kleine, leichte Variante von Blood Bowl, was so ein riesen Tabletop-Ding ist, was man wohl auch bis zu mehrere Stunden spielen kann, was im Grunde genommen die Fantasy-Version von Football ist.
Genau, Fantasy.
Und American Football.
Von American, ja. Also, das hat ja eine lange Tradition, dieses Blood Bowl-Spiel.
Blood Bowl, wenn du sagst.
Ja, ist so. In den 80er Jahren irgendwann von Games Workshop entwickelt. Miniaturenhersteller, der damals coole Spiele gemacht hat, dann lange Jahre nur noch Warhammer und Warhammer 40.000 gemacht hat und ein paar wenige coole Spiele nur gemacht hat und momentan wieder die coolen Spiele entdeckt hat und sie anscheinend wieder rausbringt in noch cooleren Varianten, um Geld zu machen. Aber sie haben sich gebessert, ehrlich gesagt. Das Blood Bowl, damals hat man so klassische Fantasy-Rassen genommen aus ihrer Warhammer-Welt und die haben das sogar abgespalten. Die haben das als Paralleluniversum definiert damals, lustige Geschichte. Weil diese Warhammer-Welt ist relativ grausam und düster und die Rassen kämpfen gegeneinander, alle möglichen Rassen. Dann haben die gesagt, okay, wir machen eine Parallelwelt, wo die Rassen alle quasi im Wettstreit durch dieses Footballspiel sind. Und ja, und dann hat man halt sowas wie Menschen gegen Orks klassischerweise im Grundspiel immer schon gehabt und hat dann auch Plastikfiguren hauptsächlich oder vielleicht auch damals Zinnfiguren. Ich kann mich erinnern, ich habe das als erstes in der Variante gespielt, wo das Spielfeld aus Styropor war. Das hätte man dann auch bemalen müssen, hatten die dann die meisten aber nicht gemacht. Hat man halt so Styropor-Felder gehabt auch. Und hat man auch so für Pässe hat man dann auch so ein, ich wollte sagen, Ruler, ein Maßstab.
Ja.
Ein Messstab gehabt, wo man dann geguckt hat, ob es ein kurzer Pass, mittlerer Pass oder langer Pass war, entsprechend Boni oder Mali gehabt. Man würfelt mit speziellen Würfeln darauf, ob die Aktionen klappen. Und der Clou dabei ist, man kann jeden seiner Spieler einmal bewegen. Und dann bewegen und einmal darf man bewegen und hauen. Also blocken nennt sich das dann, um den dann versuchen umzuhauen, den Gegner. Blitzen. Ja, generell heißt das blocken, aber blitzen ist die Aktion, die man nur einmal machen kann. Das heißt, einmal darf man einem Spieler laufen und dann schlagen. Ansonsten darf man nur halt laufen oder halt so Aktionen machen wie Ball aufheben, passen. Und macht man eigentlich weniger. Man versucht die eigentlich immer so hinzustellen, dass man die dann die gegnerischen Figuren blockiert und dann tatsächlich durch Blockenwürfe die versucht umzuhauen, indem man auch Mehrheiten hat, also mehr Leute, eigene Leute am Gegner geben mehr Würfel, wo man dann sich das Ergebnis aussuchen darf, weil es wird eigentlich immer nur ein Würfel geworfen und der gilt, es sei denn, du hast Stärke mehr, dann werden für dich mehr Würfel gewürfelt und du darfst aussuchen, welcher gilt und oder du hast die Mehrheit, also mehr Leute, um die rumzustehen und das Spannende bei dem Spiel ist, sollte eine Aktion nicht klappen, Ball aufheben oder das Blocken auch für dich nicht gut laufen, sodass du umfällst, dann ist der Zug zu Ende von dir. Also du hast theoretisch deine 11, meistens sind es 11 Spieler, die du auf dem Feld haben darfst. Du kannst theoretisch alle bewegen einmal, aber solltest du einen Patzer machen, dann ist sofort der Gegner dran. Und das führt zu diesen Dynamiken. Das klingt erstmal grausam, aber der geübte Blood Bowl-Spieler weiß, dass man natürlich seine risikoarmen Aktionen zuerst macht. Also zuerst die sicheren Aktionen, wo man nur bewegen muss, wo man keinen Ball aufheben muss. Wo es wichtiger ist, dass man die schafft, kommt dann als nächstes. Und dass man halt eventuell nicht mehr dran ist, muss man halt die Aktionen so gestalten, die riskanten Aktionen, dass die am Ende deines Zuges auch kommen. Es gibt ein paar Marker, wo man dann rerollen kann, also wo man einen schlechten Wurf einmal wiederholen kann. Das ist auch so das Balancing, die Balancing-Sache, dass man diese Reroll-Marker hat, um dann halt Würfel zu wiederholen in kritischen Situationen, was dann auch wichtig ist. Also Reroll-Marker sind halt wirklich sehr wichtig. Ja, und dann kann man verschiedene Strategien fahren, je nachdem, wenn man Mensch ist, die sind so ein bisschen Allrounder. Die Orks, die hauen ein bisschen stärker zu, die Zwerge, die laufen nicht so schnell, aber werden nicht so schnell umgehauen. Und dann gibt's auch noch so abgefahrenere Sachen wie Halblinge, die einen Baum dann da stehen haben. Der Baum kann alles, der kann super blocken und wurzelt halt nur manchmal fest. Das ist halt sehr, sehr, sehr zufällig. Und die Halblinge können gar nichts und werden von allem verprügelt, außer vielleicht werfen können die vielleicht noch. Oder du kannst die Kobolde spielen, die Kobolde sag ich schon, Goblins spielen, die auch gerne mal von einem Ork geworfen werden, mitsamt dem Ball. Oder die verrückte Erfindungen dann haben. Also die sind dann, gibt dann Fraktionen, die sind einfach nur Chaos. Ohne Chaos gibt's auch, aber es gibt dann Fraktionen, die sind einfach nur chaotisch und zufällig. Und es gibt halt Fraktionen, die man wirklich taktisch dann spielen kann. Und das ist eine lustige Mischung. Auf Turnieren darfst du halt vieles spielen. Du kannst sogar Nordmänner mit Werwölfen spielen oder also Mumien gab's auch, kann man auch spielen. Untote sowieso und Nekromanten, unabhängig von ja, es gab vieles. Gab ich dann über 15 Fraktionen früher mal. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viel es aktuell in der aktuellen Version gibt. Aber ja, man kann es wohl noch spielen. Es gab eine Online-Version, Blood Bowl 2 und dann auch Blood Bowl 2 gab's dann auch. Ich glaube, ich habe nur eins. Und dann gab es dann drei Editionen, das haben die auch ein bisschen verkorkst. Einige liefen stabiler, weil, naja, man konnte das ligahaft spielen online. Aber ja, für mich hat das im Singleplayer-Modus gereicht, oder? Ich glaube, wir haben es auch mal zusammengespielt gegeneinander.
Ja.
Man kann die ganzen Kampagnen halt spielen. Es erinnert ein bisschen an das, ich glaube, es kam sogar vorher raus, also Blood Bowl kam nach. Ich weiß nicht, müsste man mal nachgucken. Es gab ein berühmtes Spiel in der 8-Bit, 16-Bit-Ära namens MUDS, M-U-D-S, Mean Ugly Dirty Sports.
Ja.
Das habe ich später nochmal gespielt, also nicht da, als es rauskam, später, aber auch in den 90ern habe ich das geliebt, weil man auch so einen Liga-Betrieb dann machen kann und man spielt halt aber gemischte Fantasy-Rassen, wo man dann in einem Team halt alle möglichen Fantasy-Rassen hat. Und kann dann so Dinge machen wie den Ball bestechen oder Schiedsrichter bestechen sowieso und musste dann immer den Ball, das war ein Flonk, in einen Korb werfen und dann fiel man aber in einen Wassergraben und wurde, wenn man nicht schnell genug war, wurde der beste Spieler wirklich von diesem Monster erwischt und dann hast du den besten Spieler nicht mehr. Also es war auch relativ zufällig. Mats. Aber gab's nur online, da gab's nur in digitaler Version. Das wäre auch nochmal cool als Brettspiel. Ja, aber Blood Bowl ist so der Urvater des Fantasy-Football-Spiels. Nicht das zu verwechseln mit diesem Fantasy-Football-Ligen, die man immer in irgendwelchen amerikanischen Serien von hört. Das ist was ganz anderes und sollte auch hier nicht besprochen werden.
Aber, nee, ich will auch über meine aktuelle Fantasy-Football-Saison nicht reden. Die ist nicht so gut gelaufen. Man spielt es nicht nur dort, man spielt es sogar auch hier. Das war jetzt alles, was du erzählt hast zu Blood Bowl.
Genau.
Und es geht jetzt eigentlich um Blitz Bowl. Eine reduzierte, ja, auch Zwei-Spieler-Version des Ganzen, die jetzt relativ neu ist. Ah, ich sehe schon, du hast es dir inzwischen auch geholt. Mhm. Ja, man fängt eigentlich irgendwie auch ein Starter-Pack. Ich glaube, mehr gibt's auch aktuell noch gar nicht.
Aber es gibt wohl die Regeln zu allen, glaube ich, ne?
Ja, es sind auch die Karten schon zu allen da drin, aber die Figuren halt nicht. Also es gibt halt, da drin sind die Figuren für die Orks und die Menschen. Die haben beide 6 Feldspieler. Also, ne, auch da reduziert und verkleinert. Das Feld ist sowieso auch kleiner. Auf dem Feld stehen auch Hindernisse. Ich weiß gar nicht, ob es das in Blood Bowl auch gibt.
Es gab eine Variante von Blood Bowl, die nennt sich Dungeon Bowl, wo man wirklich so Dungeon Tiles gelegt hat, okay, und dann wirklich so ein Labyrinth in einem Labyrinth in einem Dungeon gespielt hat. Aber das ist was ganz anderes. Nee, sonst gab es keine.
Also hier auf dem, also zumindest das, was wir gespielt haben, da stehen halt irgendwie 4 Statuen drauf, durch die man dann auch nicht durchwerfen kann im Prinzip. Ja, und es erinnert an viel. Also ich habe ja, wie gesagt, mit dir einmal Blood Bowl am PC gespielt gehabt und habe es mir dann auch selber mal geholt und zwischendurch mal gespielt, habe es aber immer für viel zu kompliziert gehalten, weil ich damals auch irgendwie noch nicht so dahinter gestiegen war, dass das eigentlich ein Brettspiel ist und wie das eigentlich funktioniert. Das hat mich jetzt Blitzbull wieder ein bisschen rangeführt. Und ja, da sind schon gewisse Mechaniken einfach wiedererkennbar, aber es ist halt, wie gesagt, sehr reduziert. Also jeder hat 6 Feldspieler und man darf sie nicht alle bewegen in einem Zug, sondern man hat 3 Aktionen pro Zug. Und du kannst mit diesen 3 Aktionen im Prinzip machen, was du willst. Also du kannst, du kannst nicht machen, was du willst, aber du kannst jetzt 3 verschiedene Figuren bewegen oder du kannst, Aktionen mit 3 verschiedenen Figuren ausführen oder du kannst mit einer Figur 3 verschiedene Aktionen ausführen oder das halt anders kombinieren. Genau, wichtig ist, es müssen 3 verschiedene Aktionen sein, also du kannst nicht mit einer Figur 3-mal rennen. Genau, es gibt diese Abstandsregel, dass du kannst nur laufen, wenn du nicht, du kannst, ja, also jede Figur hat im Prinzip die 8 Felder, die sie um sich drum hat, und wenn sie da steht, sind diese Felder halt gedeckt. Da kann man halt nicht durchlaufen. Da könnte man zum Beispiel nur mit einer Deckenaktion rein. Das heißt, man darf sich 2 Felder bewegen und muss dann neben einer feindlichen Figur seinen Zug beenden. Man kann passen. Ja. Und viel mehr ist es fast nicht. Ja, gibt noch Kleinkram. Komme ich jetzt gerade spontan nicht drauf. Ja, aber so versucht man dann eben diesen Ball in die gegnerische Endzone zu tragen. Was nicht so einfach ist in der Partie, zumindest in der wir gespielt haben, gab es keinen Touchdown. Mhm. Trotzdem ist diese Partie irgendwie 16-13 oder so ausgegangen.
Wie geht denn das? Wie kann denn das nur gehen?
Und zwar gibt es Herausforderungskarten. Davon liegen immer 3 offen neben dem Spielfeld. Nach jedem Zug eines Spielers wird die am weitesten rechte aus dem Spiel genommen und eine neue aufgedeckt. Und es gibt halt verschiedene Aufgaben zu erfüllen. Zum Beispiel, keine Ahnung, also was bei mir immer sehr effektiv war, verletze einen Gegner.
Du hast die Orks gespielt.
Genau, und der Dirk hatte die Menschen gespielt und ich hatte irgendwie aus dem Spiel, aus dem PC-Spiel noch in Erinnerung und so habe ich es dann halt auch gespielt. Und so ist es ja auch von den Anlagen her, dass die Orks halt ein bisschen stärker sind, dafür sind sie ein bisschen langsamer, die Menschen sind halt ein bisschen schneller, dafür aber nicht so stark. Deshalb konnte man die immer super umpumpen. war im Prinzip auch sehr effektiv, aber weit gebracht hat es mich auch nicht so richtig. Aber diese Bonuskarten, die kann man sich dann halt holen. Wenn man die umdreht, gibt es da auch immer noch Bonusaktionen drauf. Also renne 2 zusätzliche Felder oder benutze beim Decken, laufe 4 und decke dann ein.
Decken heißt umhauen.
Nee, Decken heißt
in die Zone vom Gegner gehen, ja.
Genau.
Okay.
Es gibt auch, genau, wenn man jemanden attackiert, dann muss man auch wieder würfeln und der andere muss verteidigend würfeln. Das kann zu verschiedenen Ergebnissen führen. Also entweder er geht geht zu Boden, müsste dann im nächsten Zug eine Aktion darauf verwenden, um wieder aufzustehen.
Und es gibt einen Maßstab, mit dem man messen kann. Kurzer Wurf, langer Wurf.
Richtig, genau. Daraus ergibt sich dann die Schwierigkeit des Wurfes. Dann wirft man, glaube ich, mit unterschiedlicher Anzahl von Würfeln.
Sucht man sich quasi in einen aber wieder das beste Ergebnis raus, oder? Oder aus den Würfeln?
Wenn man mehrere würfelt, ja.
Also es ist wieder, eigentlich würfel ich nur einen Würfel, aber ich kann mehrere Würfel würfeln, wenn ich besser bin und kann dann ein Ergebnis davon aussuchen.
Genau.
Ja, also wie im Großen.
Ja, die Würfel sind, glaube ich, auch wirklich genau wie im Großen, also mit genau den 3 selben Sachen da drauf.
Ja, sind sie.
Ja. Und ja, es gibt noch diese Ballmechanik halt, wenn man den wirft und verfehlt, dann titscht der halt weg und dann würfelt man halt mit einem neunseitigen Würfel, meine ich, wär's.
Nein. Es gibt keine neunseitigen Würfel, theoretisch.
Ist das achtseitig?
Ja, achtseitig.
Also ja, weil der Ball und die acht Felder drumherum, genau. Und je nachdem, was man dann wirft, dann ist auf dem Spielplan so ein Kreuz, wo man dann sieht, wohin der titscht. Ja, und das ist im Grunde das Spiel. Und das ist schon ganz spaßig. Es geht auf jeden Fall relativ zügig. Wir hatten immer noch so, ja, das mit dem Decken und dem Passen und so, aus welchen Positionen heraus man das dann darf, das haben wir nicht immer unbedingt perfekt hinbekommen. Also dann, okay, ich mache jetzt das und dann sagt der andere, nee, aber das kannst du ja gar nicht, weil, ja, okay, hast du recht. Und so war das oft. Ich denke aber, je mehr man das spielt, desto mehr wird man dahinter kommen. Ja, ist auf jeden Fall nett. Hatte mir dann wieder ein bisschen Bock auf das PC-Spiel gemacht. Das habe ich dann wieder gespielt, eine Runde. Da habe ich sogar einen Touchdown geschafft.
Mit welchem Volk?
Ich glaube, ich habe auch die Orks genommen.
Gute Orks.
Ja. Und ja, ist schon schick. Ist halt ein bisschen schade, dass das so vom... Ne, dass man da, also man muss schon echt viel machen, glaube ich, um einen Touchdown zu kriegen. Und so die eigentlichen Punkte holt man sich halt anders.
Ja, bei dieser Blitzvariante.
Ja, genau. Ne?
Es ist tatsächlich so, dass sie sogar Tütchen in dem Spiel beigelegt haben. Und das Besondere ist noch, dass man es nicht so einfach bekommt. Ne? Also witzigerweise ist es von Games Workshop, aber man kriegt es in diesen Games Workshop-Läden nicht. Und auch im normalen Fantasy-Läden gibt es das eigentlich nicht, weil die haben eine spezielle Kooperation mit... Zum Beispiel Thalia und Müller, glaube ich.
Und der Meiersche, ne?
Meiersche, nicht Thalia. Meiersche Buchhandlung hat das wohl und die und Müller habe ich das gehört, dass es das da gibt. Was ein bisschen seltsam ist. Aber, okay. Da gibt's auch noch ein anderes Spiel, habe ich gesehen, was es auch nur, glaube ich, über diesen Vertriebsweg gibt. Noch mit Space Marines, die irgendwie was machen. Aber weiß ich nicht, ob ich das auch noch haben muss. Ich habe in letzter Zeit sowieso zu viele dieser Games Workshop Sachen geholt, wo ich weiß, dass ich hier eigentlich nicht spielen werde. Ich hoffe, dass ich das Blitzbowl mal spielen kann.
Ja, wird sich sicherlich einrichten lassen. Also da habe ich schon noch mal Bock drauf.
Auf jeden Fall. Cool. Und wenn es dann wirklich kurz ist, dann ist es... In der heutigen Zeit müssen die Spiele kurz sein.
Ja, nicht zwingend, aber wenn sie kurz sind, kann man mehr spielen. Mehr verschiedene.
Das stimmt.
Und so begab es sich dann an diesem Abend, aber das zähle ich jetzt nur kurz auf, dass ich mit Birk noch weitere Spiele gespielt habe. Aber über die habe ich alle schon in der Messefolge geredet, also hört euch die an, wenn ihr über diese Spiele noch was hören wollt. Verona Twist, Kinke, beide vom Mind Fitness Games und dann nochmal das Rocket Racket, was wir wirklich in einem atemberaubenden Tempo gespielt haben, weil der Dirk in 7 Minuten zur Bahn gehen musste und ja, so haben wir es dann auch gespielt und das ist nochmal eine ganz andere Komponente, wenn man es dann so spielt.
Das ist dann dieses Badminton-Spiel gewesen, ne?
Ja, genau.
Ja, das ist...
Und dabei habe ich aber auch festgestellt, das muss ich mir nochmal angucken, aber das war mir beim Spielen aufgefallen, dass die Kartenqualität echt nicht die geilste ist, weil ich glaube, ich habe da schon in einer so einen richtigen Knick drin und ja.
Ja. Ja, und dieses andere war dieses mit diesen Lovern, ne? Mit diesen...
Verona Twist war das, genau.
Mit den,
Romeo und Julia und Kinke war das mit den Fallschirmspringern.
Ja, wo du deduzieren musst, wo die sind, ne? Also, wer die sind.
Wer die sind, ja.
Wer die Lieben sind, ja. Fallschirmspringer?
Fallschirmspringer ist Kinke.
Kinke.
Sag egal, mal. Spielen wir irgendwann auch nochmal.
Okay. Ja, und dann haben wir uns nochmal bei dir getroffen.
Ja.
Und haben Railroad Inc. gespielt.
Erstmal haben wir mein erstes Exit gespielt.
Genau, wir haben ein erstes Exit gespielt und es war quasi das erste Exit von allen ersten Exits, die es jemals gab. Ich glaube, das war das Promo-Exit.
Ja, The Secret of the Premiere.
Ja, das hat auch nicht lang gedauert, ne? Wie lange haben wir gespielt? 10 Minuten?
Ja, ich habe es jetzt hier als 18 drin, aber wir haben ja zwischendurch mal unterbrochen und so. Also kann schon sein. Also Viertelstunde locker machbar.
Also es war, das gibt's auch nur irgendwie auf Messen normalerweise und es ist halt dazu da, um in diese Mechanik einzuführen, also in die die allen Exits gemeinsam ist, dass man eine Codescheibe hat und dann Lösungskarten und diese Tippkarten hat man auch noch gehabt. Es war auch nicht wirklich schwierig, es waren glaube ich zwei Rätsel, die ein bisschen anspruchsvoller waren. Und das letzte und das vorletzte quasi. Und die anderen Rätsel davor waren eigentlich relativ einfach noch zu machen, fand ich. Also nochmal einfacher. Mhm. Wobei nicht alle von unserem Vierergrüppchen auch immer bei allen Rätseln mitgemacht haben, ne? Also.
Schuldig.
Nee, das ist ja auch okay. Manche Sachen sind halt so bei diesen Exit-Spielen, wenn ich die spiele, denke ich auch, okay, dann lasse ich jetzt mal das Rätsel den machen und so weiter. Ich weiß nicht, wie ich generell zu Escape Room Spielen stehe. Manchmal kommt es mir so vor, dass es sowas ist, von wegen, um zu zeigen, hey, guck mal, wie klug ich bin. Mhm. Aber jetzt, das war jetzt da überhaupt nicht der Fall. Das war jetzt eine kooperative Sache, die, die schon Spaß gemacht hat. Und ich habe mich aber auch relativ zurückgehalten. Aber ja, hat es Lust auf mehr gemacht für dich? Du hast ja auch drei Exits ungespielt da stehen, ne?
Ja, wie gesagt, ich weiß gar nicht warum, aber ich war da so ein bisschen geistig abwesend noch. Von daher kann ich das jetzt gar nicht so beantworten. Also man hat jetzt mal gesehen, die Mechanik, wie es funktioniert, hundertprozentig verstanden habe ich es vielleicht noch nicht. Ja, aber...
Es wird aber eigentlich auch alles jedes Mal erklärt.
Ja.
Ja. Ich habe halt ein paar Exits schon gespielt und auch ein paar Unlocks jetzt schon auf ein anderes System von einer anderen Marke. Und Deckscape habe ich gespielt. Also ich habe jetzt schon ein bisschen da aufgeholt. Die spiele ich hauptsächlich halt mit der Familie tatsächlich, mit den Kindern auch und der Frau. Und ja, kann man machen. Generell werden Exits wohl nicht meine Lieblingssachen sein. Oder Escape Room Spiele. Aber ich bin halt, ich weiß nicht, das ist halt so Rätsel. Ja, kann man machen. Wobei die von allen bisher gespielten Escape Room Spielen fand ich schon die Exits am kreativsten, sind aber auch die, die man nur einmal spielt und dann zerstört sind, ne? Also das muss man dazu sagen, es ist nicht jedermanns Sache. Das habe ich heute wieder gesehen, als ich das mit ganz vielen Lehrern gespielt und mit ganz vielen Physiklehrern gespielt habe, weil da habe ich ein richtiges Exit gespielt, was ich bei Cosmos da für dieses Event auch angefragt hatte. Was?
Man hört die ganze Zeit das Knistern.
Okay. Egal. Auf jeden Fall habe ich das, was ich bei Cosmos zu diesem Event auch angefragt hatte. Und das waren halt alles Leute, ich glaube zwei Leute, die regelmäßig Brettspiele spielen. Aber auch schon anspruchsvollere, aber auch noch kein Exit gespielt hatten. Und einige hatten ein Exit gespielt, aber nicht das. Also nicht einige, ganz wenige. Die meisten hatten dieses, aber von Exit generell, von Escape Room Spielen generell noch nichts gehört und sind auch keine wirklichen Spieler gewesen. Den meisten hat es aber wirklich Spaß gemacht. Und dann kam aber auch die Sache, von wegen Geld, ich gebe doch kein Geld aus für ein Spiel, was ich nur einmal spielen kann oder was ich dann zerstören kann. Ja, oder was ich zerstören muss. Also ich hatte auch eine, die hat gesagt, es widerstrebt mir, das hier auseinanderzureißen und das zu schneiden. Ja, sind alles Bedenken, die man am Anfang schon hatte. Wenn man dann aber die erste Pandemie Legacy Kampagne hatte, dann sieht man das auch ein bisschen anders, ne? Und ja, es war wirklich interessant, mal das von so unbedarften Spielern zu hören, wie die das empfunden hat.
So, schöne Exit. Grüße an Björns Lehrerkollegen. Ja. Ja, so, ja. Dann haben wir Railroad Inc. gespielt, da haben wir eben schon drüber gesprochen. Dann haben wir The Mind gespielt.
The Mind, lustige Sache, ja. Das hatte ich ja auf der Spielemesse kennengelernt. Ich wurde ein bisschen dazu genötigt. Ich habe immer The Mind, habe ich immer so gesagt, ja, das ist. Ich kann mir darunter nicht so viel vorstellen und so weiter. Wenn man dann die Spielanleitung liest. Das lag nämlich auf einem Verkaufspodium in der Meierschen Buchhandlung, wo ich zufälligerweise wegen einem anderen Spiel Lag das so auf dem Weg zur Kasse und habe gesagt, ja gut, ich habe es jetzt auf der Messe gespielt, ich müsste es eigentlich auch tatsächlich besitzen und will es nochmal spielen. Denn auf der Messe hat mir das der liebe Steph Krimi Master von den mittlerweile Brettagogen gezeigt und mich dazu genötigt, das zu spielen, und ich bin sehr dankbar dafür, weil es ist eine interessante Erfahrung gewesen, die ich am Anfang nicht ernst genommen habe, aber dann schon gemerkt habe, ja, das ist schon eine Sache, die man cool machen kann und gerade in gewissen Spielrunden eine ganz interessante Atmosphäre vor allen Dingen erzeugt. Das finde ich so spannend. Wie war deine Empfindung für diese Spielrunden?
Ich bin nicht überzeugt.
Ja, okay.
Es ist so, weiß ich nicht, dieser ganze Psychoquatsch dabei, den du da reingeführt hast.
Das steht so in der Spielanleitung.
Ja, und du warst sehr davon überzeugt, dass es auch so ist. Mhm. Also vielleicht sollte man erklären, worum es geht. Wie war's? Man fängt an mit einer Handkarte, ne?
Ja, genau, Level 1.
Also das Spiel hat im Prinzip Karten von 1 bis 100. Und ja, am Anfang bekommt jeder eine Karte ausgeteilt und das steigert sich halt nach und nach pro Runde. Man hat eine Anzahl von Leben.
Drei, glaube ich. Das heißt, Spielerzahl abhängig, also je nachdem, wie viele Spieler.
Es ist halt auch ein kooperatives Spiel im Prinzip und man versucht halt, ja, von der kleinsten Zahl bis zur größten Zahl die Karten in der passenden Reihenfolge hinzulegen.
Aus einem Kartenpool von 100 Stück.
Genau.
Also es gibt die Zahlen 1 bis 100 und dann kriegt man halt eine Karte pro Spieler im ersten Level ausgeteilt. Ja.
Das sagte ich bereits.
Oh, hast du. Hab ich dir wohl gerade nicht zugehört. Ich war gerade am
Autofahren. Nee, du knisterst ja lieber rum.
Ja, Autofahren.
Ja, also genau. Jeder bekommt eine Karte und ja, am Anfang, ne, denkt man halt, es ist relativ einfach, wobei ich glaube, am Anfang ist es fast noch am schwersten, weil du dann halt einschätzen musst, wer hat jetzt die kleinste Karte. Und ja, das ist wahrscheinlich dieser Synchronisationsgedanke und
ja, man muss dazu sagen, das klingt alles sehr esoterisch, aber es ist es eigentlich gar nicht. Es ist eigentlich geht's darum, es geht darum, dass man in der Gruppe ein Gefühl dafür bekommt, dass die Zeit ähnlich schnell vergeht. Also es geht nur darum, die inneren Uhren aufeinander abzustimmen. Das ist der ganze Trick des Spiels. Man kann versuchen zu zählen. Am Anfang gibt es auch Leute, die machen das. Das sollte man nicht machen, weil es eh nicht mehr funktioniert, nachdem die ersten Karten gelegt wurden. Aber es geht halt darum, dass man abwartet und ein Zeitgefühl entwickelt. Wann denkt der andere Sinn? Zum Beispiel ist der Zeitpunkt dazu da, um die Karte zu spielen, die 10 höher ist als die Karte, die jetzt da liegt. Ne? Das ist so der Grundgedanke.
Von mir aus. Hat bei uns eher nicht so funktioniert, würde ich dann behaupten.
Wir sind dann schon bis zu Level 5 gekommen und wir haben schon ein paar Erfolge gefeiert. Doch, doch.
Okay.
Fand ich schon.
Ja, mir weiß ich nicht. Mir war das immer zu langsam und dann wartet man ewig und dann legt man auf einmal die 20 hin und dann hat aber jemand noch die 12 und du denkst dir, was zum Geier ist los mit dir? Die hättest du schon vor einer halben Minute spielen können.
Du bist halt nicht synchronisiert.
Ja, offensichtlich. Für mich war es keine tolle Spielerfahrung, sage ich mal, aber okay.
Nee, es hat halt weniger mit Esoterik zu tun, als halt wirklich mit einfach zu gucken, ob du das Zeitgefühl abgestimmt bekommst auf die anderen Leute am Tisch. Und das musst du halt, deswegen auch diese Art Rituale, wo man dann irgendwie die Hände dahin streckt, ja klar, finde ich auch relativ lächerlich und als ich das gehört habe, fand ich das auch okay. Aber es hilft halt tatsächlich, wirklich sich auf die anderen einzustellen. Das hat was mit Empathie zu tun und mit, ohne jetzt, wie gesagt, nichts mit Esoterik zu tun, einfach nur das Zeitgefühl abzustimmen, auch die Leute, die mit am Tisch sitzen.
Ja, dann bin ich anscheinend empathielos. Ich weiß es nicht.
Oder nur an diesem einen Abend.
Ja, oder. Ja, aber es... Ja. Ja, weiß ich jetzt... Ja, ja, ist für mich nicht... die Krone der Schöpfung.
Ja, du musst das mal mit den richtigen Damen am Tisch spielen und dann
natürlich
mit denen synchronisieren. Auf Frauen warten ist immer, kann dann angenehm sein.
Oh Gott, das dauert ja noch länger. Okay, das haben wir zweimal gespielt, sind zweimal bis Runde 5 gekommen.
Ich habe das übrigens mit Kindern gespielt und es funktioniert überhaupt nicht. Also so gar nicht. Ich finde das
ja, vielleicht ist das einfach meine kindliche Seite.
Ja, genau. Ja, wahrscheinlich.
Ja. Meine verspielt kindliche Seite, die damit nicht klarkommt.
Okay.
Gut. Und dann haben wir noch Pocket Sub gespielt. Da haben wir ja eben schon drüber kurz gesprochen. Ein U-Boot-Spiel. Ja, der Name sagt es schon. Relativ klein, relativ kompakt. Jeder hat drei U-Boote, die auf, was waren das? Sieben Felder, ne?
Ja, genau. Also so ja. Sechseckige Felder, also quasi fast Hexagone, die aber jeweils noch sieben Felder haben, ne? Ja, so halb.
Das ja, weiß ich jetzt grad.
Doch, doch,
plus das drei, sind drei plus eins in der Mitte, ja, kann sein.
Sieben Felder, die jeweils sieben Felder nochmal haben. Also es waren 49 Felder, die man hätte umspielen, die man hätte befahren können. Aber es wird sehr schnell eng, ne?
Ja, es wird sehr schnell eng, weil immer, wenn man sich bewegt, man darf sich bis zu drei Felder bewegen, muss man dann auf eines der Felder, durch die man sich bewegt hat, eine Mine legen. Man kann sich am Ende durch eigene Minen hindurch bewegen, darf aber nie auf ihnen stehen bleiben, weil sonst explodieren die.
Und man ist raus mit seinem Schiffchen?
Genau, mit einem seiner drei Schiffchen, U-Boote. Und genau, man kann gegnerische U-Boote rammen, dann sind beide U-Boote verloren.
Mhm.
So lange, bis einer nur noch eins hat, dann ist es ein Kamikaze-U-Boot.
Das heißt nicht Kamikaze, das heißt nicht? Helden, ja, das Hero.
Entschuldigung. Aber ja, wir haben Kamikaze. Wir sind positiv. Ja, es ist ein Helden-U-Boot und das kann dann zum Beispiel andere U-Boote rammen, ohne selber unterzugehen.
Aber nur wenn es auch keine anderen Helden-U-Boote sind, sonst gehen wir ja,
genau,
beide unter.
Genau. Ja, und so spielt man halt, bis am Ende nur noch einer übrig ist. Ja, das ist das Spiel.
Und das ist das Spiel. Man hat noch so ein Flugzeugträgerbasis mehr oder weniger, ne?
Ja.
Die macht aber eigentlich nichts, außer dass es der Heimathafen fürs U-Boot ist und man hätte auf das Feld gehen können und das haben wir nicht gemacht. Ja.
Ja. Weil genau, es gibt nämlich auch noch so tiefe Regionen, wo man dann durchtauchen kann. Also im Prinzip so, ja, wie so schwarze Löcher in Space spielen, wo man dann auf einmal woanders auftaucht. Ja, auf jeden Fall. War mal ein Kickstarter, den ich gebackt hatte. Hatte ich jetzt das erste Mal gespielt. Kann man spielen.
Und wir hatten dann, glaube ich, im zweiten Spiel, wir haben zwei Spiele gemacht und im zweiten Spiel haben wir richtigerweise dann nur zwei U-Boote gehabt und in Teams gespielt.
Ja, genau, bei vier Spielern.
Genau. Und vorher hat man halt nicht in Teams gespielt und dann aber wir am Ende doch und das war etwas konfuser. Es war, ja. Hat aber, ja, kann man nochmal spielen.
Das ist immer wieder interessant, was für Spiele man in so kleine. Also ich habe das gebackt und ich habe mir nie durchgelesen, was es wirklich ist und ich war dann relativ fasziniert davon, was es dann tatsächlich ist. So mache ich das öfter mit Spielen.
Mit kleinen Spielen vor allen Dingen.
Ja, auch gerne. Aber auch mit großen.
Ja, diese Woche ist auch ein Kickstarter von mir gekommen. Endlich mal. Fireball Island, da habe ich glaube ich, am meisten dieses Jahr bisher drauf gewartet. Ich habe es noch nicht ausgepackt. Aber jetzt zu Weihnachten vielleicht.
Das Jahr ist so gut wie vorbei. Ich denke, es wird noch ein bisschen was kommen über die Feiertage, aber das machen wir dann nächstes Mal.
Bestimmt.
Ja. Dann sind wir durch, Björn.
Na sowas. Dann sagen wir noch gerade auf Wiedersehen.
Ja, habt, falls ihr die Folge noch rechtzeitig hört, habt schöne Feiertage. Spielt viel.
Spielt lange und ausführlich und empfiehlt uns weiter.
Unbedingt. Und danke an Milli für den Besuch.
Ja, danke an Milli.
Und dann, ja, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.